Bonjour und herzlich willkommen. Der Sneakpot ist in Paris und versucht dort ein paar Drogen zu verdealen. Mit mir hier unser Chefdealer. Das ist Robert Krüger.
Vom Reden wird der Reis nicht weich. Und damit stelle ich Stefan Giesbert jetzt als die chinesische Nachbarin vor.
Ist sie nicht Japanerin?
Unsere Hauptfigur sagt, dass sie Chinesin ist, aber das heißt nichts.
Ni hao, oder ich weiß nicht.
Ah nee, doch, die sagt irgendwann in China Drogen nichts gut, sofort Todesstrafe.
Ja, stimmt. Ja, genau. Ja. Wir sprechen übrigens über den Film Eine Frau mit berauschenden Talenten.
Ja.
Ja, was ist?
Auf Englisch heißt der Mama Weed.
Mama Weed?
Mama Weed. Im Deutschen reden sie ja dauernd von Madame Hasch.
Madame Hasch, ja.
Aber in ich kann kein Französisch, La Daronne oder so ähnlich, ist der Originaltitel. Was das wieder bedeutet, habe ich keine Ahnung. Der Christoph ist nie hier, der könnte uns das vielleicht erklären. Gut, man könnte jetzt Google Translate fragen, wenn man wollte, aber.
Und so, ja.
Ja, der kann nicht, ne? Der ist irgendwie.
Ja, busy. Letzte Woche hatte ich kranke Kinder. Heute habe ich es erwischt, aber ich hoffe, man kann mich einigermaßen hören und ich spreche nicht zu nasal.
Ach, es geht.
Wenn ich mich nachher stumm drehe und nicht wieder laut mache, dann musst du Bescheid sagen, dann war ich Husten, Nasenschneuzen, sonst irgendwas.
Hm, verstehe.
Ja.
Google Translate sagt, La Daronne heißt die Mama.
Oh, ja. Maman, hallo. So, ich hab einen Freund, dessen Mutter ist Französin und irgendwie der ganze Freundeskreis nennt sie dann immer Maman.
Das ist gut.
Ja, ist immer, weil er so zu ihr sagt, aber für uns ist es ja nicht Mama, also wir sagen ja nicht Mama zu jemand anders, sondern ein anderes Wort. Natürlich ist es Mama, aber es fühlt sich
aber
nicht so
euch,
an.
Für euch fühlt es sich nicht so an, ja.
Ja, genau, ja. Oh, ich sehe gerade meine Kritik für den Film letzte Woche. Brauche ich jetzt auch nicht mehr anbringen.
Hast du gerade in deinem Dokument gefunden, oder?
Ja. Aber ihr wart gut zu ihm. Ich wäre nicht so gut gewesen. Ha. Gerade, ihr habt so den Look so gehypt. Das hat mich so unfassbar genervt. Schwarz-Weiß ohne Kontraste. Wer kommt denn auf die Idee? Lens Flair nachträglich reinrechnen? Ich breche. Also, das war ja so ärgerlich.
Das ist ein bisschen schade, dass du nicht dabei warst.
Ja, ich habe es gehört und hab gedacht, so ein Mist.
Kurz in deine AirPods gebissen.
Und selbst die Jazz-Piano-Transfers, die der Christoph ja so schlimm fand, auch da, ich bin ja Jazz eher zugeneigt, also deutlich mehr zugeneigt als Christoph, aber gut, das ist auch jeder, dem Jazz egal ist. Ich fand das so lächerlich. Das war immer das gleiche Stück.
Ja, es war immer das gleiche Stück. Das habe ich aber auch, glaube ich, gesagt in der Sendung. Das hat mich auch ein bisschen
Ja. Und dann machen sie es in 4:3. Ja, komm jetzt. Also machen wir einen Punkt. Nee. Da musst du die Farbe auf den Kontrast auch so drehen, wie es in den 20ern war. Und das war nicht der Fall. So. Aber das war jetzt zur letzten Woche. Mein Rant zu dieser Woche sage ich nach deiner Zusammenfassung von Eine Frau mit berauschenden Talenten. Ich kann mich an nichts erinnern. Worum ging's?
Ah, ich wollte gerade sagen,
oh Gott. Die Frage fehlt noch.
Haben wir gerade nochmal geschafft.
Ja.
Ja, also wir haben Isabelle Huppert in einer
Das eine, Französisch klingt das schon elegant, Huppert.
Klingt sehr gut. Ich finde auch die
Isabelle
Namen
Huppert.
Isabelle Huppert, ja, das ist so. Aber auch dieser andere Darsteller, der den in Love Interest und gleichzeitig den Polizeichef spielt, der heißt, ich kann es nicht aussprechen, Hippolyte.
Oh Gott.
H-I-P-P-O, also Hippo, und dann L-Y-T-E. Das ist sein Vorname. Hippolyte. Ich habe das noch nie gehört, dass das ist.
Das ist wahrscheinlich, Hippo könnte auch Pferd, also es könnte sowas sein wie Pferdefreund oder sowas. Hm. Das ist sowas ähnliches wie das lateinische Philippus, glaube ich, oder? Ist das nicht auch so?
Vielleicht, ja, kann man wahrscheinlich jetzt mal googeln und dann wird man schlauer, aber Hippolyte Girardot, den sieht man tatsächlich auch häufiger. Also ich weiß nicht, ob der dir bekannt vorkam, denn.
Irgendwie schon, aber.
Ich glaube, wir haben den hier und da mal gesehen. Ich habe jetzt mal nachgeguckt, das Einzige, was mir aufgefallen ist, ist Paris Je T'aime. Aber das ist lange her, dass ich den gesehen habe. 2006 kam der raus. Da habe ich ihn wahrscheinlich auch geguckt damals. Aber mir kam das Gesicht bekannt vor und ich mag den irgendwie. Okay, zur Geschichte. Also sie spielt unsere Hauptfigur, eine Übersetzerin, die bei der französischen Polizei angestellt ist. Sie ist keine Polizistin, sie arbeitet da nur als Übersetzerin, weil sie Arabisch spricht und demzufolge auch sehr gut versteht. Und ihre Aufgabe ist in der Regel immer, wenn die Polizei dort, diese örtliche Einheit, kümmert sich um Drogen, ja, Drogenimporte oder Drogenhändler im Allgemeinen und versucht irgendwie irgendwas, irgendwen hops zu nehmen und hört deshalb Telefone ab. Und ihre Aufgabe ist dann in der Regel das französische Übersetzen und Transkribieren dieser arabischen Telefonate. Und Verwicklung. Irgendwann hört sie in einem dieser Telefonate einen Hinweis, der ihr einen Hinweis gibt, dass sie quasi die Person kennt, um die es da geht, oder zumindest einen Familienangehörigen dieser Person. Und das wiederum führt dann zu weiteren Verwicklungen, weil sie sich dann plötzlich zuständig fühlt und sie fängt an, da Hinweise auszuteilen sozusagen und dafür zu sorgen, dass das alles in dieser Drogenszene gerade nicht mehr so läuft, wie es gelaufen wäre, wenn sie sich nicht eingemischt hätte. Und das wiederum führt dazu, dass ihr eine große Menge Drogen in die Hände fällt und sie jetzt ein doppeltes Spiel anfängt. Auf der einen Seite sitzt sie da bei der Polizei und hört die Telefonate ab, in denen es zum Teil dann um sie selbst geht. Und, ja. Und zum anderen weiß sie halt, was die überwachen. Sie kriegt alles so mit, was die so machen. Und auf der anderen Seite kann sie mit den, ja, sind Marokkaner und Tunesier und sowas, kann sie mit denen zum einen in ihrer Muttersprache reden. Man sieht auch, wenn man das Cover anguckt, sieht man sie mit einer großen Sonnenbrille und mit einem Hijab, also mit so einem Kopftuch. Und da ist sie dann zum einen für beide Seiten, wenn sie sich jeweils umzieht, ist sie beide nicht zu erkennen, wenn sie ihr anderes Outfit anhat, weil sie da sich auch so ein bisschen verkleidet. Und sie gibt sich dann halt auch als eine irgendwo aus den Maghreb-Staaten aus. Und ja, mit ihrem akzentfreien Arabisch kann sie das halt ganz gut. Und dann ist das eine Verwechslungs-Gangster-Drogen-Komödie-Dings. Eine Verwicklung, eine zusätzliche Verwicklungskomponente ist, dass ihr Love Interest ist gleichzeitig derjenige bei der Polizei, der die Ermittlungen leitet, da der Chef, der hängt also auch hin und wieder bei ihr zu Hause rum, das macht das alles nicht einfacher.
Ja, genau, und sie hat die Drogen alles zu Hause im Keller.
Genau. Ja.
Ja. So, ich habe mal ganz kurz noch, kurzer Einwurf nachgeschaut. Also Hippolyt, ich war schon richtig, Hippos, Pferd, und Lyt heißt lösen, also sowas wie der die Pferde loslässt. Und Philipp kommt von Hilos, Freund, und Hippos, Pferd, kann man so mit Pferdefreund übersetzen. Wenn du jetzt den Doppelnamen hast, dann bist du der Pferdefreund, der die Pferde loslässt.
Das hast du das jetzt absichtlich erklärt mit dem Philipp? Oder war das jetzt so ein Zufall, dass du den...
Nee, das ist, weil ich im Hinterkopf hatte, dass Philipp auch irgendwas mit Pferden zu tun hat und Hippo auch irgendwas mit Pferden. Okay. Deswegen habe ich jetzt beide gerade nachgeschaut.
Das ist sehr schön, weil die Rolle, die er hier spielt, heißt Philipp.
Ah, hallo!
ja. Nun gut.
So.
Ihre Rolle heißt Patience oder so ähnlich. Patience, Patience, wenn man es Englisch aussprechen würde. Fand ich auch irgendwie, finde ich auch einen sehr schönen Namen. Die hatten alle sehr schöne Namen in diesem Film.
Ja.
Wie fandst du das?
Wo war die Komödie?
Das habe ich mich auch gefragt.
Also du hattest das letzte Woche, glaube ich, so ein bisschen angeteased.
Ich hatte das vorgelesen, was bei Amazon Prime steht.
Ja.
Ich kann da auch gerne nochmal schnell hinspringen. Das war irgendwie sowas wie das Komödien-Highlight des Jahres oder sowas.
Ich fand das zu keiner Sekunde lustig.
Nee, war es auch nicht.
Also es war halt so ein Verwechslungskrimi, sehr durchschnittlich. Also
ich bin jetzt da. Es steht Genre Comedy und dann findenreich französisch fabelhaft. Die großartige Isabelle Huppert beweist ihr riesiges Komödientalent und flunkert sich mit bla 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 Königsdisziplin, Männerdomäne, Regisseur, eine herrlich scharfsinnige und beschwingte Verwechslungskomödie auf höchstem Humorniveau. Das Komödien-Must-See des Jahres. So steht es hier geschrieben. Und ich bin völlig bei dir. Das war kein bisschen lustig. Es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie dramatisch, traurig, krass, spannend, irgendwie blutig, nichts davon. Es war beschaulich auf eine Art irgendwie.
Nett.
Nett. Aber wirklich nicht lustig. Also vielleicht ist die deutsche Übersetzung einfach ganz, ganz anders als das französische Original. Das kann ich nicht beurteilen.
Okay, also
ja,
könnte sein. Weil
und also natürlich
diese,
so ein
dieses Kostüm, was sie anhat, sieht mega cool aus, wie sie sich da verkleidet und wie sie sich zurechtmacht. Das ist schon irgendwie, also wenn das so ein bisschen anders eingebunden wäre im Deutschen, wäre das auch lustig. Aber so fand ich es halt einfach, ja, wie so ein
Tatort, nicht so,
der einen nicht so kriegt, finde ich. So.
Ja, würde ich gar nicht mal widersprechen. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, also nicht, dass man uns falsch versteht, dass man merkte, dass es versucht, lustig zu sein und es nicht schafft. Das nicht. Sondern
nee,
einfach gar nicht drauf angelegt. Also nee, so
überhaupt nicht. Null Comedy oder wie heißt das denn dann? Ja, doch. Ja. Nichts Lustiges irgendwie überhaupt angesetzt in die Richtung.
Genau, das Einzige, diese zwei Drogenhändler-Typen, diese Drogendealer, denen sie dauernd ihren Shit verkauft, die waren so ein bisschen trottelig. Und da hatte man das Gefühl so, okay, also zumindest am Anfang, als ich dachte, vielleicht wird das ja noch lustig, als die dann so das erste, zweite Mal auftauchten, die waren halt so ein bisschen dumm. Und da dachte ich, naja, vielleicht werden die dann das Vehikel, mit der die Comedy dann noch kommt, aber kam dann auch nicht. Also
ja,
ein, zwei Szenen, wo es mal so ein bisschen kicherig war, maximal.
Ja, gut, aber
so Telefonabhörmaßnahmen umgehen, indem man sich in 3D-Shootern unterhält, fand ich ganz, ganz nette Idee. So.
Entschuldigung, das war echt lustig, ja, das stimmt.
Wird glaube ich, tatsächlich sogar auch gemacht, habe ich irgendwo mal gelesen.
Ja, dachte ich auch irgendwo gehört zu haben, da hast du recht.
Dass
ja,
sowas tatsächlich passiert, dass solche Chats in Spielen oder Voice-Kommunikationssysteme tatsächlich auch von der halbseidenen Gesellschaft oder der ganz unseidenen.
Halbseidenen Gesellschaft.
Ja, wie sagt man das denn?
Ja.
Ja, dass die das auch verwenden. Genau. Aber nichts Genaues weiß ich nicht, insofern. Fand ich aber lustig, das mal so im Film verwendet zu sehen. Ja, also.
Ach, aber wie sie dann durch das Spiel läuft, irgendwie am ersten Mal so, und dann irgendwie, weiß ich nicht, ein halbes Jahr später oder zwei Monate später oder wie auch immer, hakt sie sich da nicht. Ach du, hinter dir! Was?
Ja, das war tatsächlich eine von diesen Szenen, Achtung, hinter dir. Und er sitzt ja in dem Dönerladen und dreht sich dann in dem Dönerladen um, obwohl sie das in dem Spiel meint. Ach du, hinter dir. Ja, das war ganz okay, aber naja.
Aber das waren dann auch fast alle Scherze.
Ja, so ungefähr, ja. Tja.
Das war
ein bisschen schade. Ich fand ihn an manchen Stellen ein bisschen konstruiert, also wo du so sagst, so Tatort, das geht schon so in die Richtung, so manchmal sind die auch so ein bisschen das Drehbuch mit dem Hammer hingezwungen, so die Enden zusammengebogen, weil sie nicht wollten so richtig, da muss man nochmal draufhauen, so in Richtung dessen, die Geldnot wird so konstruiert, ja, okay, dann schmeißen sie da raus, aus dem Altersheim, ihre Mutter. Da wird die Geldnot so ein bisschen hin produziert und dann, wie dann der ihr Love Interest, der Polizeimensch da, der wird ja dann irgendwann so ein bisschen misstrauisch, ne? Und da hatte der eigentlich überhaupt keinen Grund zu. Also das war nur, also der Film hat uns keine Gründe gegeben, warum er Verdacht schöpfen sollte. Aber schon im Wesentlichen ab der Minute, wo sie das erste Mal was Unredliches tut, ist er in jeder Szene so, dass er so ein bisschen inszeniert wird, als ob er immer skeptischer wird, so ein bisschen.
Ja,
und
ja, ja, ja.
Das ist überhaupt nicht aus dem, was da an Taten zu sehen war, motiviert. Das macht er einfach nur, damit der Film ein bisschen Spannung aufbaut. Also, das war sehr hinkonstruiert. Naja.
Ja.
Und die Figur fand ich auch am unglaubwürdigsten von allen. Also der ist zwar gut geschauspielert, aber der meandert immer so rum zwischen mysteriöses, ich vermute vielleicht was, ich komme dir auf die Schliche und im nächsten Augenblick total verliebt und liegt ihr zu Füßen und dann wieder, aber vielleicht habe ich doch einen Verdacht. Und das fand ich seltsam.
Ja, wie so ein dummer Polizist in diesen Screwball-Komödien oder wie heißt denn dieser, oh Gott, ganz bekannte französische Komiker.
Louis Define.
Ja, sowas, so, ach nee, der ist da Polizist.
Der ist, ja, aber der wird im Zweifel auch von seinem Chef angeschrien oder so. Ich müsste mal wieder einen von diesen alten Saint-Tropez-Filmen gucken, da habe ich lange nicht gemacht. Das könnte ganz unterhaltsam sein. Ja. Nun ja. Ja, also tut nicht weh, der Film. Macht sogar ein bisschen Spaß auf eine Art irgendwie. Aber es ist nicht das, was auf dem Cover geschrieben steht oder zumindest nicht, was dabei bei Prime der andere Text sagt. Insofern war ich ein wenig enttäuscht. Ich hatte mir da mehr erhofft. Ich hatte gehofft zu lachen.
Ja, es wirkte so, als ob jetzt was Lustiges kommt, auch irgendwie, ja, ich hatte auch kurz den anderen Text noch gelesen, dachte so, ja, okay, jetzt kommt irgendwie was Fröhliches und es kam einfach ein, ja, bestenfalls durchschnittlicher Krimi mit ein bisschen, ja, Gefahr des Aufdeckung durch zu viel Nähe, aber es war halt keine Verwechslung, sondern es war ja klar, wie es ist. Also es ist ja auch nie, dass irgendjemand anders für irgendwas gehalten hat, was sie nicht sind.
Ja, oder auch, dass sie sich mal wirklich irgendwie, also auch der Nebenplot mit der chinesischen Nachbarin, die fand ich ja fast noch am besten, so eine chinesische Killer-Nachbarin zu haben, die irgendwie diese Hochzeit da, das war wirklich großartig. Also, ja, Hochzeit dann Ende immer so. Und da sind halt irgendwelche Gangster reingestürmt und dann gab es eine Riesenschießerei und am Schluss werden so blutige Leichen über den Flur gezerrt und die Treppe runter und alles ist voller so Blutschleifspuren und so. Hochzeit der Ende immer so.
Ja, genau.
Das fand ich wirklich großartig. Und auch diesen Spruch, den ich in der Einleitung gebracht habe. Vom Reden wird der Reis nicht weich. So nach dem Motto, labern Sie nicht so viel, gehen Sie weg.
Ja, genau.
Das ist, glaube ich, wirklich ein chinesisches Sprichwort, das habe ich schon mal irgendwo gehört. Oder so halt mehr oder weniger so reden ist Silber, Taten folgen lassen ist Gold oder so in der Art, irgendwie, keine Ahnung, was genau die Bedeutung ist, aber ich die fand ich eine gute Rolle irgendwie, aber das war dann auch zu wenig, die kam dann am Ende so ein bisschen mehr.
Ja, die kam auch immer drohend, also was oft so war, dass irgendwie keine richtige Fallhöhe da war.
Ja,
es war so, sie drohte, ja, so, jo, ich weiß, was du tust, aber
man ahnte, dass das noch ein kompliziertes Problem werden könnte und am Schluss wurde sie die beste Freundin, also das war irgendwie seltsam. Ja.
Aber gut.
Ja, und dann auch so, die Polizei rückt ihr langsam auf die Pelle und das ist aber genau eine Szene, also gibt's einen so ein, ich nenne es jetzt mal einen Einsatz, ja, wie auch immer, eine Mission, die sie da durchziehen muss. Da wird es ein bisschen brenzlig, aber auch nur so ein bisschen. Und dann ist der ganze Film im Grunde schon gelöst. Also das.
Genau, und dann wird es zu Hause vermeintlich nochmal brenzlig. Ups.
Ja, aber nur so. Auch nur so ein bisschen. Auch diese Sache mit den Blumen. Guckt sie die so an, als ob da irgendwie ein Abhörgerät drin ist. Dann will sie die aus dem Fenster schmeißen, schmeißt sie nicht aus dem Fenster, stellt sie wieder hin, danach kommt die Chinesin und sie reden über Geldwäsche und die Blumen sind noch im Zimmer und ich dachte mir, oh, ah, jetzt, verstehe. Nichts. Alles pointless, alles nur in meinem Kopf. Findet nicht mehr statt.
Ja, aber sie haben es ja schon drauf angelegt, oder?
Was?
Also sie haben es ja darauf angelegt, dass man das denkt und lassen es ja, dann genau, einfach fallen. Das fand ich so.
Ja, das meine ich, genau. Die Art, wie die Kamera diese Blumen inszeniert und wie sie die sieht und dann nachdenkt und erstmal den Ton an ihrem Laptop wieder auf Pause stellt und die Dinger dann aus dem Fenster schmeißen will, sagt ja, da ist ein Abhörgerät drin. Oder sagt es nur, der hat mir Blumen mitgebracht, die ich hässlich finde. Also dann verstehe ich die ganze Szene nicht, aber
ja.
Ja. Aber genau wie du sagst, dann lassen sie es fallen oder und nichts kommt da raus. Wenn sie das, was da noch rauskommen sollte, rausgeschnitten haben sollten, dann müssen sie die Szene auch rausschneiden. Das ist dann einfach Quatsch sonst.
Ja, genau. Was, ja.
Naja, also wir werden damit nicht glücklich werden, aber wehtun tut er nicht. Was gibst du da?
Ja, 6 Punkte. Nette, so, nette Schauwerte zwischendurch, aber.
Okay, ja. Mach ich 5,5. Hast mich hochgehandelt. Ich wollte jetzt eigentlich eher 5,0 geben, aber ja, es stimmt schon. Er tut ja nicht weh. Er macht schon irgendwie auch ein kleines bisschen Spaß. Aber er ist nicht das, was hier, er ist nicht das Komödien-Highlight des Jahres.
Nö.
Wie das hier behauptet wird. Christoph hat, das müssen wir gerade nochmal nachreichen, er hat in seiner Absage, dass er heute nicht kann, noch eine Frage aufgeworfen. Ich frage mich nur, also ich zitiere jetzt, ich frage mich nur, ob solche Überwachungsbänder nicht zum Teil doppelt übersetzt werden oder nicht wenigstens das Risiko für sie besteht. Ja, habe ich auch kurz drüber nachgedacht, aber ist wahrscheinlich auch egal, oder? Oder wahrscheinlich kann die, ist das nicht zu leisten von der Polizei, alles immer doppelt anzugucken, bei jedem unwichtigen Scheiß. Wo?
Ja, oder dass man das irgendwie per Zufall vielleicht macht.
Ja. Also Hintergrund wäre jetzt so, sie übersetzt da so ein paar Sachen und manchmal, wenn sie dann Dinge hört, die sie doch inkriminieren könnten, dann schreibt sie da ihren Standardtext in die Analyse rein. Gespräch hat keine Relevanz zum aktuellen Fall oder so. Wenn die sich irgendwie über Kochrezepte unterhalten, dann stimmt das ja auch manchmal.
Ja,
wenn
ja,
die sich genau. Nur anrufen und irgendwie sagen, hier kannst du mal noch, ich weiß nicht, Kartoffeln aus dem Supermarkt mitbringen, dann hat es ja wirklich keine Relevanz. Insofern ist das wahrscheinlich so ein Standardsatz, der so häufiger mal als Analyse unter irgendeinem abgehörten Telefonat steht und das macht sie dann halt an den Stellen, wo es um sie geht. Da ist halt die Frage, gibt's da noch einen zweiten Übersetzer, der das auch nochmal hört, aber stell dir vor, du müsstest das alles doppelt machen, das macht doch keiner bei heutigen kaputtgesparten Behörden und so.
Glaube ich nicht. Vermutlich nicht.
Weiß also nicht. Wenn du den Verdacht hast, dass deine Übersetzer oder Übersetzerin dich hintergeht, dann machst du das wahrscheinlich.
Aber genau, aber so eine Situation hatte der ihr Chef, Love Interest, Freund Tibia. Also theoretisch hätte er dann sagen können, so hier, jetzt übersetz mal, aber auf die Idee ist er auch nicht gekommen. Also der hat ja da irgendwie 2, 3 andere Gestalten.
Ja. Naja.
Und, naja.
Aber Screwball traf es an manchen Stellen schon da, wie sie da ihren Zusammenbruch inszeniert bei dem anderen Verhör. Das hatte so ein typisch, also da hätte jetzt auch Leslie Nielsen durch die Tür kommen können. Aber gut.
Ja, ja.
Ja, ich gebe 5,5 und wir gucken nächste Woche was anderes.
Ja. Wo tragen wir das denn ein?
Oben irgendwo.
Ah ja, mache ich. Was wir auch eintragen müssen, ist, was wir in der Droge der Wahl trinken.
Ich würde ja jetzt am liebsten das trinken, was sie trinkt.
Was trinkt sie eigentlich?
Sie lässt doch irgendwann diesen einen Champagner zurückgehen mit den Worten, der ist ekelhaft.
Mm.
Und der Barkeeper fragt den Barkeeper, ob sie auch richtigen Champagner haben.
Ja, ich glaube, das erste war eben Schaumwein, wahrscheinlich kein Champagner und dann.
Ja, kann sein. Und dann bietet er ihr Teitinger Rosé an. Und da hatte ich dann spontan Lust drauf, aber den habe ich nicht zufällig hier und ich habe jetzt auch sonst keinen, ich habe zwar Champagner hier, aber der ist A, nicht kalt gestellt und B, mache ich den jetzt nicht für die Sendung
auf. Das wär mal schön. Ja. Vielleicht kann man das für die Silvester-Sendung mal machen oder so.
Das ist eine gute Idee. Ich habe tatsächlich gerade ein paar Tabs offen. Wo ich gerade so ein bisschen darüber sinniere, was ich dieses Jahr für einen bestellen soll.
Ja, dann mach mal.
Ich habe gerade mal geguckt. Tartanger Rosé Prestige Brut. Die 0,75 Liter Flasche. 44 Euro. Das geht ja noch.
Ja, dann kostet die Restaurant 120.
Ja, da hat sie schon. Und in Paris 150.
Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Oder günstiger. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist ja auch. Obwohl, nein, warum soll es günstig sein?
Langzeittief bei Idealo 40 Euro. Also.
Ja.
Wenn man gut kauft.
Ja, oder man fährt eben nochmal schnell nach Frankreich und kauft da ein. Da sind die ja im Supermarkt dann doch. Zu einem ganz guten Kurs aufzuhaben.
Ja, das stimmt, aber es ist halt doch weit von hier aus. Also von dir ist 30 Kilometer weniger weit, aber naja, nicht 30, 15. Aber da muss man den Supermarkt dann auch wirklich leer kaufen, damit sich das lohnt. Gut, also was trinkst
nicht,
du
stattdessen? Nicht, wenn man Klopapier braucht.
Das stimmt. Habe ich zuletzt am Anfang der Pandemie gemacht. Wir waren wirklich so, als die Pandemie anfing, 2020, im März, Anfang März 2020, ich glaube so 8. oder 10. oder so, ich weiß nicht mehr genau, waren wir da unten im Saarland im Urlaub. Und da sind wir das letzte Mal rüber nach Frankreich und haben Klopapier in großen Mengen im Supermarkt gekauft. Und da kamen wir uns damals bei einer zu damaligen Zeitpunkt dortigen Inzidenz von, weiß ich nicht, 20 oder so oder 15, so vor, wie als ob wir durch einen solchen Zombie-Herd, gut, keiner hatte eine Maske, ne, das muss man dazu sagen, wir nicht und die anderen Leute
ja,
auch.
Ja, und man wusste halt nichts. Also
das man ist wusste halt nichts, ja. Und ich weiß noch, wir sind damit so Schuldgefühlen raus, weil damals hieß es dann, das Elsass ist so krass, der Hort der Seuche. Und wir sind ja quasi da ins nördlichste Ecke Zipfelchen vom Elsass geeiert.
Ja.
Aber wir brauchten dieses Klopapier.
Ja, wichtig. Nicht,
aber ja. Ja, aber es war wirklich so ein Hit and Run, so rein, raus, schnell, ganzen Wagen vollgeschmissen, immer in einen Gang rein, oh, da ist eine andere Person, schnell in den nächsten Gang. So völlig, völlig panisch. Ja.
Ja.
Naja. Also, was gibt's bei dir, wenn es keinen Champagner gibt?
Ich trinke Glabsbräu aus Sillingstadt.
Okay, das ist ein Bier.
Das ist ein Bier, genau. Ein helles, ähnlich belanglos wie der Film. Also das halt, mache ich jetzt. Ist halt so ein nettes, tut nicht weh Bier. Finde ich ja schon immer mal wieder charmant, auch sowas mal da zu haben. Aber das hier ist mir jetzt dann doch eine Ecke zu belanglos.
Sehr schön. Voll die Werbung. Ja, nee, aber wenn es so ist, dann muss man es ja auch mal ansprechen. Ich trinke Gimlet.
Oh, und zwar angenehm.
Mit dem Gin, den ihr mir zum Geburtstag habt angedeihen lassen, dem London Dry Nummer 3. Warte mal, macht der ein Geräusch? Ja, macht er. So, und da habe ich einfach ein bisschen Lime Juice dazu und dann wird das ein Gimlet.
Könnte einem schlechter gehen, so.
Free gepurt und vermutlich habe ich jetzt, war das etwas schwungvoll. Naja, wie es immer so ist.
Der Gin oder der Lime Juice?
Der Gin natürlich.
Dann ist doch alles gut. Ich verstehe überhaupt nicht ein Problem.
Nee, ich auch nicht. Gut, also, dann nächste Kapitelmarke. Der Herr Giesbert hat Guilty Pleasures oder so
ähnlich. Nee, ja, Guilty Pleasures. Es war irgendwie so, in der letzten Woche, ich hatte irgendwie keine neue Serie, die ich jetzt angefangen hatte, aber es war mir zu kalt, um in die Werkstatt zu gehen und irgendwie musste ich auch zu oft nach oben laufen wegen kranker Kinder, dass ich nicht groß in den Keller gehen konnte, um, weiß ich nicht, hier am Computer nochmal irgendwas zu machen, so dass ich dann irgendwie auf der Couch saß und gedacht habe, so, ja, was guckst du denn jetzt? Und dann hat mir Amazon, als ich mit dem aktuellen Film fertig war, vorgeschlagen, ich soll doch Celebrity Haunted schauen und ja, irgendwie Klitschko tauchte auf, dachte ich mir so, ach Klitschko, der ist ja auch manchmal ganz unterhaltsam. Klickst du mal an, mal gucken, was das ist, kannst du sofort wieder ausmachen. Und das ist eine Spielshow, also die komplett fertig gefilmt ist, wo 10 Prominente, also ich kannte Klitschko und Tom Beck und Axel Stein und boah, dann wurde schon, also vom Namen her kann ich irgendwie noch zwei, Mai, Vanessa Mai und ihr Typ und eine Geisinger, irgendwie so. Also okay, das sind so
Annahmen, die, sagen wir was, aber
die ich vielleicht kann und dann noch irgendwie so Instagram-Sternchen und irgendwelche Rapper. Und die jedenfalls ist deren Aufgabe, also sie treffen sich irgendwie alle in Hamburg, geben ihre Handys ab, kriegen dafür ein anderes Handy, was geortet werden kann und geortet wird und wo die Gespräche mitgeschnitten werden und kriegen eine Bankkarte, wo sie am Tag 50 Euro abholen können und müssen dann in Zweiergruppen oder alleine die Flucht ergreifen. Sie dürfen von ihrem Privatgeld niemandem was geben, aber sie durften sich irgendwie vorher Hilfe holen und mussten halt 10 Tage untertauchen. Und auf der Gegenseite haben sie ein professionelles Ermittlerteam, irgendein General, der mal Sicherheitsberater bei Merkel gewesen sei. Kann sein, dass der, ja, keine Ahnung, einmal bei ihr drin war für irgendeinen Terror-Spezialfall, wo er irgendwie eine Antwort geben musste. Was weiß denn ich? Also, ja, der wirkt nicht so souverän. Also wirkt eher wie ein schlechter Schauspieler, aber dieses ganze
gerade gegoogelt.
Jagdteam ist.
Ich habe das gerade gegoogelt, ein erster Artikel zum Thema Celebrity Hunted, die Überschrift lautet Showkonzept bei Wish bestellt. Sehr gut.
Ja, so ein bisschen. Jedenfalls haben die, also die haben so ein Ermittlerteam in Frankfurt sitzen, irgendwelche, ja, Spezialisten für, weiß ich nicht, Forensik, also Datenforensik und das und Abhörspezialisten und so weiter. Und sie haben in Deutschland verteilt 5 Zweimann-Teams, die dann den Zugriff machen können. Also die Leute einfangen und sie müssen halt irgendwie rauskriegen, also müssen halt irgendwie die Leute erwischen. Was sie dürfen, ist diese Handys abhören. Sie dürfen wohl Freunde, also im Umkreis von denen recherchieren und dort auch Handys auf eine Liste schreiben. Und wenn da was Relevantes kommt, dann dürfen sie das abhören. Also vermutlich hört dann irgendjemand oder teilen die das dann mit. Keine Ahnung, wie das funktioniert rechtlich. Die tun jedenfalls immer so, als seien sie irgendwie Fahnder und Ermittler und Polizei und irgendeine Kriminalkommissarin AD ist dabei und das und das und das. Und aber was mich halt da immer rausbringt, ist, dass neben den Verfolgten läuft halt auch immer ein Kamerateam her. Das heißt, wenn diese Verfolgerteams irgendwie in deren Nähe kommt, dann musst du halt nur gucken, wo irgendwie ein 4-Mann-Kameramann-Team um 2 Leute rumläuft. Und dann, ja, war's das Thema.
Okay, aber darfst du das Handy, was du da kriegst, das darfst du nicht wegtun, ja?
Das darfst du ausschalten.
Okay, und dann kann es auch nicht mehr geordnet werden.
Dann kann es nicht mehr geordnet werden. Du musst es aber einmal am Tag einschalten.
Warum?
Weil du dich einmal am Tag bewegen musst und das quasi beweisen musst.
Ach so, kann mich die ganze Zeit bewegen, ohne mich orten zu lassen. Aber na gut.
Ja, ja, okay. Genau. Du musst halt einmal am Tag, bei Scotland Yard einmal am Tag sagen, wo du bist gerade ungefähr. Okay. Oder ich glaube,
du darfst dich also nicht verhalten wie ein echter Verbrecher. Ja, du darfst nicht alle 2 Tage dein Handy wechseln und das dauernd ausmachen und so.
Dauernd ausmachen die das.
Ja, ja, aber
viele machen es auch so, dass sie es anmachen. Weiß ich nicht, die machen es in Berlin an. So, keine Ahnung. Und dann springen sie in die S-Bahn, fahren zum Hauptbahnhof und fahren dann nach München.
Ja. So.
Und oder nach, weiß ich nicht, Leipzig. Und dann, Und ein paar haben es halt richtig gut vorweg geplant. Ein paar laufen halt einfach komplett planlos durch die Gegend. Es sind bisher nur 2 Folgen erschienen. Bisher ist noch kein Zugriff, aber 2 sind jetzt am Ende der 2. Folge meiner Ansicht nach gestellt. Also die wissen, wo sie sind und sind auch mit einem Team vor Ort und werden jetzt irgendwie am Anfang der 3. wahrscheinlich einkassieren. Aber es erscheint erst nächsten Freitag. Und ja, es ist irgendwie nett, aber es ist auch irgendwie ärgerlich, aber man möchte halt schon wissen, wie es weitergeht. Klitschko, der alte Taktiker, der macht das schon ziemlich klug. Er lässt halt so ein bisschen raushängen, was er alles kann, was er sich alles leisten kann. Also steigt erstmal in seinen Helikopter, fliegt nach Bremen, lässt sich da irgendwie ganz offen orten, fliegt dann direkt wieder zurück nach Hamburg und pennt irgendwie auf einem Schiff oder so bei einem Kumpel. Also.
Sehr gut.
Und ja, also es sind ein paar ganz, ganz coole. Und ein paar sind wirklich sehr trickreich und ein paar sind auch so, ja, durchschnittlich.
Lass das Handy einfach an und bind es irgendeinem streunenden Hund an den Hals und ab dafür.
Nee, die kriegen am 8. Tag, glaube ich, die Koordinaten, wo sie, also die Region, wo sie hin müssen und am 10. Tag das Ziel, wo sie hin müssen.
Okay.
Sie haben am 10.
Hund interessieren, dass er wieder zurückkommt am Schluss.
Ja.
Ja.
Ja, naja, nee, ich glaube, es gehört zu den Regeln, dass du das Handy dabei hast und
Die Regeln sind ganz stark so gemacht, dass die Fahnen da irgendwann auch Erfolg haben.
Ja, sonst ist ja der Gag irgendwie weg. Also sonst ist der Gag gar weg, nichts.
Das ist irgendwie, ich kann schon verstehen, dass das einen gewissen Reiz hat und ich kann natürlich verstehen, dass man sowas einbauen muss, aber es ist so das Gefühl, die echte Polizei hat viel mehr Möglichkeiten als diese Pseudo-Heinis.
Ja.
Mit ihren, wie du das so geschildert hast, so, die tun so, als ob sie voll krass drauf sind und eigentlich können sie nur das orten, was vorher von der Produktion vorbereitet worden ist. Und können halt nicht irgendwie auf die Überwachungskameras am Hauptbahnhof zugreifen und so.
Ah, doch, Überwachungskameras kriegen die ziemlich viel.
Okay.
Also da scheinen irgendwie so automatische Sachen zu laufen und wenn da irgendwas geortet wird, kriegen sie es. Irgendwie so.
Okay.
Nein, also das taucht immer wieder jetzt, auch neulich ist irgendeiner auf dem Boot gelaufen, so, hier auf dem Boot, das könnten die sein.
Aber das ist doch alles gefaked, oder? Das kann doch nicht sein.
Genau. Das ist mein Problem mit dem ganzen Ding. Es fühlt sich alles so gefaked an. Du weißt nicht, wo echt und wo falsch ist und irgendwie passt's nicht gut zusammen. Und das ist, ja, finde ich irgendwie schade.
Okay.
Das mir beim Schauen irgendwie die Idee, die ich irgendwie schon immer mal wieder mir vorstelle, ob sowas funktioniert, ob man nicht so eine Art Scotland Yard als Spiel in der Stadt machen könnte. Also irgendwie, weiß ich nicht, 5 Leute, die einen fangen muss und der muss halt immer wieder sagen, wie er sich bewegt. Und das halt in der echten Stadt. Beziehungsweise andersrum, einer muss von A nach B kommen und du hast ein Beschattungsteam und die dürfen aber nicht erkannt werden. Also kannst du natürlich, also wir beide können das nicht spielen, weil ich würde dich halt ziemlich zügig erkennen, vermute ich.
Ja, wahrscheinlich.
auch wenn wir uns lange nicht, wir haben es ja erst vor kurzem gesehen. Weißt du, wenn du das so mit Fremden spielst und sagst, okay, dann guck mal, wie gut ihr vermeintlich seid. Ihr seid doch alle viel besser als die Schauspieler oder als die Figuren, die ihr in den Filmen immer anguckt und sagt, oh, das ist ja hier, ist, also das könnte ich ja auch. Ich finde es, also die Idee halt spannend, ob man, also ich weiß nicht, ob das überhaupt funktionieren würde. Es wäre halt irgendwie Escape Room draußen in ein bisschen größer. Das
würde wahrscheinlich dann irgendwie früher oder später zu Autounfällen bei irgendwelchen Verfolgungen oder so führen, weil irgendwer dann doch zu mitgenommen ist im Moment des Eifer des Gefechts, so sagt man.
Ja, genau.
Und dann passieren irgendwelche dummen Dinge und dann bereust du das hinterher.
Muss man natürlich dann aufpassen, dass man eben die Regeln entsprechend macht, also dass man einfach auf die Art keinen bekommen oder fangen darf und dann ja, also es ist mir nur immer mal wieder so, ich denke dann immer wieder drüber nach, wie man das so bauen müsste und dann passiert nichts mit der Idee. Jetzt habe ich sie hier mal on air besprochen, vielleicht gibt's das ja schon oder keine Ahnung, irgendjemand möchte daraus was machen, dann sag doch Bescheid oder also macht's einfach.
Genau.
Ja.
Und lass den Stefan mitspielen. Wenn es dann umgeht.
Ja, hätte ich ja schon Bock zu. Also ja, zum einen irgendwo, weiß ich nicht, du kommst vermeintlich am Flughafen an, so fährst halt mit der Bahn oder mit dem Auto zum Flughafen, gehst dann quasi an so einem Gate vorbei und sagst, okay, aber jetzt geht's los. Und in dem Moment sehen dich irgendwie deine Verfolger und du hast halt ein Ziel, wo du hin musst. Und die müssen halt sicherstellen, dass sie auch da sind zu dem Ziel. Sie kennen das Ziel nicht. Und keine Ahnung, wenn du irgendwie weißt, der ist jetzt zu oft aufgetaucht, dann kannst du halt hingehen und sagen so, nee, dich kenne ich.
Da irrst du dich dann, quatscht irgendwie im Supermarkt. Klar.
Dich, Alter,
dich bist doch hier. Geh weg.
Ja.
Also, Entschuldigung, es ist gerade Pandemie, gehen Sie bitte ein Stück zurück.
Auf die Fresse, Alter.
Genau. Willst du mich produzieren oder was?
Ja, ich habe hier ein paar krasse Beats, ich produziere dich.
Das könnte unterhaltsam sein, aber auch hart schief gehen.
Ja, wie gesagt, ich muss da mal weiter drüber nachdenken. Das Problem ist, wir werden zu dritt keine Proberunde spielen können, weil wir erkennen uns halt zu schnell.
Ja, das ist wahr.
Und auch wahrscheinlich, wenn wir versuchen würden, durch Frankfurt zu kommen und die anderen müssen uns, kennen uns halt auch irgendwie die Art, wie wir uns bewegen, zu gut.
Ja,
Ja, aber das ist nur sinnvoll in Städten natürlich, wo man sich auskennt. Also wenn wir das in München oder Madrid spielen müssten, Hauptsache Italien, dann ist das, glaube ich, schon schwierig.
So bin ich ja damals immer in Berlin den Neonazis entkommen, als wir Silvester Raketen auf sie geschossen haben.
Was?
Das, ja, die komischen Springerstiefel, Arschgeigen. Dann haben wir halt irgendwie Raketen aus der Hand so in ihre Richtung gehalten und dann abgeschossen und dann fliegen die halt so waagerecht auf die drauf. Und das fand ich natürlich nur so bedingt lustig.
Und verständlich.
Ja, aber wir fanden es trotzdem das Richtige zu tun. Und dann muss halt die Beine in die Hand nehmen. Und dann hilft es, wenn man sich in dem Viertel besser auskennt als der andere. Also Hinterhöfe sind dein Freund und Zäune, über die du schneller drüber kommst, weil du keine dummen Springerstiefel anhast, mit denen man nicht über Zäune klettern kann, sondern irgendwas mit einem spitzen Zeh vorne, wo man auch in den Zaun reindreht und dann rüberkommt, weißt du so. Das hilft.
Ja.
Ja.
Ich habe jetzt ein bisschen Orange Bitter in mein Bier reingemacht, mal gucken.
Vielleicht hilft das. Ich glaube, ich würde das heute nicht mehr machen. Ich glaube, ich wäre heute nicht mehr schnell genug für sowas, aber damals ging das.
Ja. Wie kommen wir denn von Springerstiefeln zu Wichteln?
Ist
ein harter Übergang.
Ist ein harter Break, aber dafür sind Kapitelmarken ja da. ja, ich weiß nicht, Christoph bringt ja sonst hier immer so Weihnachtsfilme mit und guckt irgendwelche skandinavischen Weihnachtsserien und sowas. Ich bringe jetzt auch mal was Skandinavisches und was Weihnachtliches mit, aber es ist kein Film. Und es ist auch keine Serie, sondern es ist einfach was für zu Hause. Ich weiß nicht, ob du das Konzept der Wichteltür kennst. Ich kannte das auch nicht. Es ist wohl ein Brauchtum aus dem skandinavischen Raum. Hat meine Frau irgendwie aufgetan und.
Die ist aber nicht so skandinavisch, oder?
Die ist jetzt nicht so skandinavisch von der Sache her, aber sie fand diese Idee cool. Ich weiß gar nicht, wo sie es her hat. Sie hat es wahrscheinlich irgendwo gesehen, gelesen drüber, weiß ich nicht genau. Und dann haben wir das halt mal durchgezogen. Es ist ein sehr, sehr schönes Brauchtum. Und zwar passiert Folgendes. Ich gebe das jetzt mal so wieder, wie mir das berichtet wurde. Die Hörerinnen, wenn sie vielleicht irgendwie da nähere Informationen haben, oder auch Christoph, wenn er sich da vielleicht aus seiner Norwegen-Zeit Details erinnert oder so, dann kann er mich gerne aufklären und hier noch korrigieren nächste Woche. Es ist wohl so, dass in Skandinavien das ein Brauch ist, der so gemacht wird, und wir haben das jetzt genauso gemacht, dass irgendwann in der Adventszeit, und wir haben jetzt einfach so mit dem Beginn des Adventskalenders angefangen, taucht in deiner Wohnung eine Wichteltür auf. Und das ist eine Tür, die so ungefähr irgendwo am Boden, wir haben es bei uns auf einem kleinen Sideboard gemacht, aber man macht es wohl üblicherweise am Boden oberhalb der Fußleiste. Da taucht eine kleine Tür auf, die kann man kaufen, die klebst du dann dahin. Und da wohnt ein Wichtel. Und das erzählst du dann natürlich deinen Kindern. Ja? Um die geht's natürlich bei der Aktion.
Ja.
Und der Wichtel wohnt halt da in der Wand offensichtlich oder halt irgendwie hinter dieser Tür, die man aber nicht aufmachen kann, weil diese Tür ist verwunschen. Die kann nur der Wichtel öffnen. Und der Wichtel, der schläft tagsüber. Das heißt, die Kinder treffen den leider nie.
Ach, so ein Mist. Aber
der kommt nachts raus, wenn die Kinder schlafen.
Oh, ich kenne hier eine, die wird dann nachts wach und sagt so, jetzt Wichtel gucken, Papa.
Jetzt Wichtel gucken. Ja, und dann macht er halt nachts Sachen. Also der verändert Dinge in der Wohnung und manchmal bäckt er dir Kekse oder nächsten Tag sind dann irgendwie Muffins da oder so, ja. Also das kommt schon ein bisschen auch mit Arbeit für die Eltern, das ganze Ding am Laufen zu halten. Aber du machst dir natürlich so viel Stress damit, wie du halt selbst möchtest. Ja, du kannst es ja allein steuern. Und was dann halt das Schöne ist, man kann ganz viele Dinge in diesem Zusammenhang, das ist wohl so ein Trend, der gerade so ein bisschen über Deutschland wohl drüber rennt, in gewissen Szenen, wahrscheinlich so in der Instagram-Community, weil das ist alles sehr fotogen, was man da macht. Der hat halt immer so Sachen vor seiner Tür. Also meistens hat er auf jeden Fall eine Leiter, weil er ist ja sehr klein und er muss ja immer überall hoch in der Wohnung. Also hat er eine Leiter, so eine kleine Mini-Wichtelleiter. Und dann hat er irgendwie einen kleinen Sessel oder einen Stuhl oder eine kleine Bank oder sowas noch vor seiner Tür und ein bisschen Moos und ein bisschen Holz und ein bisschen so, dass das so ein bisschen urig aussieht, vielleicht so ein paar kleine Mini-Weihnachtsbäume, ein bisschen Schnee oder Glitzer oder irgendwas. Und das ändert sich dann auch jeden Tag. Also er hat dann auch andere Sachen vor der Tür stehen und mal ist alles voller Dreck und er hat Fußspuren hinterlassen oder mal hat er schreibt natürlich auch Briefe. Es gibt einen kleinen Briefkasten und da können die Kinder ihm Briefe schreiben und am nächsten Morgen finden sie einen Antwortbrief. Und da hat er dann geantwortet. Und unser Wichtel zum Beispiel hat jetzt neulich ich war da nicht ganz unbeteiligt dran, hat er die unseren Adventskranz geklaut und hat ihn durch Kartoffeln und Mandarinen und sowas ersetzt. Dann waren die Kerzen einfach weg und am nächsten Morgen kam
nur die Kerzen raus. Oder?
Nur die Kerzen, ja. Die Kerzen waren raus aus diesen Schüsseln oder aus diesen Haltern. Und da waren halt irgendwie, steckte eine Süßkartoffel und eine Gurke und so ein Kram drin. Und hatten wir halt einen Tag keinen Adventskalender. Und dann hat meine Tochter ihm natürlich einen Brief geschrieben, dass das ganz nett war, aber wir brauchen jetzt doch die Kerzen zurück, weil bald ist doch der zweite Advent. Und dann waren am nächsten Tag die Kerzen wieder da. Und zum Nikolaus jetzt hat er natürlich dann für uns Muffins gebacken. Das war ganz nett. Und da war dann auch vor der Wichteltür so eine kleine Mini-Küche aufgebaut. Da war ein kleines winziges Rührschüsselchen und das war alles voller Mehl geschmiert und er hatte da noch so eine Packung Mehl und so. Das gibt's alles, solche Mini-Spielzeuge aus so kleinen Puppenküchen oder so. Kannst du alles kaufen, um das entsprechend zu
dekorieren. Ich seh's grad hier schon. Ja, das ist auch lustig eigentlich.
Und dann kleckerst du das noch ein bisschen mit Mehl voll und schmierst den Türknauf von der Tür noch ein bisschen mit Mehl an und so, dann sieht das ja authentisch aus und das ist, also unsere Tochter läuft jeden Morgen als erstes zu dieser Wichteltür und guckt, was der gemacht hat und will den Brief vorgelesen haben. Es ist wirklich, wirklich sehr goldig und ich kannte das nicht und meine Frau bis vor dieses Advent auch nicht, aber wir haben uns da jetzt voll reingestürzt und bei uns wohnt ein Wichtel und der heißt Knut und der macht hier Sachen. Das ist ganz schön toll.
Sau lustig. Ja, mir hatte das letztes Jahr jemand erzählt, als The Elf on the Shelf. Das halt auch irgendwie ein Wichtel, der immer, aber ich hatte es mehr als, der macht nur Quatsch in Erinnerung. Also, der räumt dann Sachen weg oder stiftet eigentlich nur Chaos. Und irgendwas ist dann halt immer verändert in der Wohnung und die Aufgabe ist halt quasi das dann zu suchen und zu finden.
Wir versuchen immer so ein bisschen die Waage zu halten. Meine Tochter hatte jetzt ein Geburtstagsfeier neulich und da hat sie ein Helium-Tier bekommen, ein Helium-Einhorn. Und
das hast du irgendwo gepostet, ja?
Das habe ich auf Instagram gepostet. Das ist es ist die geilste Helium-Figur, die ich je hatte. Weil normalerweise, wenn du so ein Helium-Ballon-Tier hast, dann ist ja so, das wird halt voll Helium gefüllt und dann steigt das hoch und dann ist unten so eine Schnur dran und die Kinder müssen es dann halt festhalten, damit es nicht irgendwie wegfliegt. Oder wenn es in der Wohnung loslässt, dann klebt es halt an der Decke. Und das hat immer so eine gewisse Zeit lang eine Faszination und dann ist irgendwann zu Ende. Und bei diesem Viech ist es aber anders, hat meine Frau irgendwo auf Amazon gekauft. Das ist halt ein Einhorn und es hat unten dran Füße. Und das sind halt so lange Papier oder, naja, nicht Papier, das ist ein bisschen dicker, ist so Pappe. Mhm. So gewellte, so hin und her gefaltete Zickzack-Pappe, die so runtergeht und unten sind Papierfüße dran. Und es ist so austariert von der Heliummenge, die in diesem Viech drin ist, dass der Auftrieb reicht quasi, um die Füße mit vom Boden wegzuheben. Beziehungsweise die Füße nicht, sondern die Beine, also diese langen Zickzackpappen, vom Boden wegzuheben. Aber in dem Augenblick, wo die Papierfüße, die großen platten Papierfüße auch noch den Boden verlassen wollen würden, wird das ganze Ding zu schwer und dafür reicht der Auftrieb nicht. Und der Effekt ist am Ende, dass das Ding halt steht. Ja? Also du hast dann halt, die Füße sind platt am Boden, die Beine sind so senkrecht und oben ist der Körper und der schwebt und will eigentlich zum Himmel, aber hat nicht genug Auftrieb, um die Füße mit vom Boden wegzuziehen. Und dadurch kannst du das Viech halt einfach überall hinstellen. Du kannst es auf die Sofakante stellen, du kannst es auf den Tisch stellen, du kannst es, egal wo du es hintust, es steht dann halt da immer. Es ist halt dann recht windempfindlich, wenn du so vorbeigehst, dann jeder Luftzug ist halt ein Luftballon, gell? Also jeder Luftzug führt dazu, dass es irgendwie reagiert, also es bewegt sich dann und dann, wenn ich an ihm vorbeilaufe, dann sage ich immer ruhig, ruhig, ruhig. Und es ist halt so eine Schnur vorne dran, wo man es dann hinter sich herziehen kann. Und dann sieht es halt so aus, wenn du es hinter dir herziehst, als ob es hinter dir herlaufen würde. Es ist wirklich großartig. Und meine Tochter hat es dann an ihrem Geburtstag irgendwie abends irgendwie an die Türklinke gebunden im Flur, dass es da bleiben soll, damit es nicht weggeht und so, und hat es da festgeknotet. Und am nächsten Tag war es halt vorne beim Wichtel festgebunden. Und in dem Brief stand drin, was ist das für ein eigenartiges Tier? Ich bin auf dem die ganze Nacht durch die Wohnung geritten, hat voll Spaß gemacht. Stand halt in dem Brief drin und schon hat sie halt wieder so, oh, was, der ist auf meinem Einhorn geritten? Wie ist das denn passiert? Und ja, also man kann da sehr viel Scheiß mitmachen mit diesem Konzept. Großartig. Ich bin sehr...
Man muss halt kreativ sein und sich dann immer was ausdenken oder halt vorher mal hinsetzen und, weiß nicht, 20, 24 Ideen rauskramen. Genau.
Das schon, ja. Also wir hatten jetzt auch schon so Abende, wo wir dann beide total müde waren dann so dieses, ach, der Wichtel muss ja auch noch was machen. Was macht er denn heute? Und so, oh, nee, das muss er auch noch. Ja, also es ist vielleicht ganz schlau, wenn man da ein bisschen früher mit anfängt und sich die Sachen schon vorher überlegt, aber dann kann man halt auch nicht auf so ein zufällig auftauchendes Helium-Einhorn reagieren, beziehungsweise kann man dann schon,
aber ja.
Muss man dann seine Ideen für nächstes Jahr aufheben. Ich weiß nicht, bis zu welchem Alter das gut funktioniert, aber unsere ist jetzt so 5 rum und das funktioniert in dem Alter ganz fantastisch. Also da würde ich es dann auch empfehlen.
Ich glaube, ich schreibe mir das mal auf die Erinnerungsliste für nächstes Jahr und vielleicht machen wir da dann mal was.
Genau. Also vorhin zum Beispiel, kurz vor unserer Aufnahme hier, wir beide waren schon so am Vorbesprechen, ist meine Frau hier reingekommen und hat ganz leise hier reinzuschleichen, um nicht aufzufallen. Weil sie nicht wusste, dass wir noch im Vorgespräch sind und es eigentlich egal gewesen wäre, wenn sie ein bisschen Krach gemacht hätte. Ist ja nett von ihr, dass sie keine Geräusche machen wollte. Und da ging sie dann wieder raus mit der Kiste in der Hand und hat noch so, als ich dann gesagt habe, du kannst Krach machen, kein Problem, wir sind noch im Vorgespräch, dann zeigte sie mir diese Kiste und meint, Wichtel. Und dann ist sie rausgegangen. Und dann, das war die Kiste mit den ganzen kleinen Dingen, die der so haben kann an seinem, der hat so kleine Töpfchen und Schüsseln und Mini-Löffel und so kleine Bücher. Und am ersten Tag, wo er gekommen ist, hatte er Umzugskartons mit ganz viel Kram und die hat er draußen stehen gehabt, weil er es nicht geschafft hat, beim Einziehen alle reinzuschleppen, und die waren dann am Morgen waren die dann natürlich weg und dann standen halt andere Sachen draußen. Also, sehr cool. Wichtel, finde ich gut.
Ja, das ist eine schöne Idee.
Genau, also wenn das jemand kennt, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben oder irgendwo, wenn ihr das auf euren Instagrams gepostet habt oder so, dann...
Oh ja, würde ich gern sehen.
Die Links dabei tun. Ich würde auch gern die Wichteltüren unserer Hörer und Hörerinnen sehen, falls da jemand sein sollte, der das auch mal gemacht hat.
Ja, oder Ideen habt. Also für dieses Jahr werde ich das nicht machen, aber ich glaube für nächstes Jahr...
Ich kann ja mal ein Foto von... was auch immer er heute tut. Ich weiß nicht, was meine Frau sich drüben gerade ausdenkt.
ja, das Backen fand ich, klang auch super.
Das ist ja jetzt schon wieder weg. Das ist ja, also das mal, wir bauen ja dann jeden Tag quasi.
Ja, aber hast du das nicht fotografiert?
Das hat meine Frau mit Sicherheit fotografiert. Ich habe es, glaube ich, nicht, ich habe es gebaut, aber ich habe es nicht fotografiert. aktuell hatte er einen, ist er in den Wald gegangen und kam mit ganz viel Holz zurück und hatte ein kleines Lagerfeuer gemacht. Mit so einem LED-Kerzen, weißt du, so diese LED-Teelichter, die so flackern. Und das Ganze dann begraben unter ganz viel Holz. Dann flackerte das da unten unter dem Holz so und dann sah das so aus, als ob da ein Feuerchen brennt. Da standen so kleine Töpfe rum und so, und dann hatte er da ein Lagerfeuer und sich wohl was gekocht. Und
der schreibt jeden Tag einen Brief, oder?
Der schreibt jeden Tag einen Brief.
Das ist ja die meiste Arbeit.
Nee, das geht. Also nimmst du so einen Notizzettel, so die Größe von so einem Notizzettelkasten, schreibst da 4 Sätze drauf. Und dann reagierst halt irgendwie auf das, was das Kind geschrieben hat. Also du musst natürlich dem Kind irgendwann tagsüber mal die Möglichkeit geben zu sagen, möchtest du dem Wichtel was schreiben? Und dann schreibst du für das Kind, setzt dich an den Tisch und lässt dir diktieren, was du schreiben sollst. Und dann steckt das Kind den Brief in den kleinen Mini-Briefkasten rein. Und dann hast du ja abends im Grunde die Vorlage, auf was du zu antworten hast. Also ist ja noch ein bisschen...
Oder quatscht mit das Kind schon rein, was du abends antworten willst.
Das hast du jetzt gesagt, aber ja, so läuft es am Ende.
Ja, nee, aber wenn man da zumindest eine Idee hat, kann man ja schon mal in so eine Richtung abstecken. Das geht schon.
Genau, na klar.
Ja. Ah ja. Ja, so ein Wichtel. So ein Wichtel könnten wir auch gebrauchen.
Also die 24 Tage, also noch hast du Zeit. Du kannst jetzt, stellst heute Nacht.
Ich wollte den Überleitung bis zum nächsten Thema.
Also, ich dachte, du willst jetzt auch noch einsteigen. Ja, so ein Wichtel könntet ihr gebrauchen, wenn der zum Beispiel mal einen Fahrzeugbrief finden würde.
Ja, genau.
Euer Auto schon da? Frage ich jetzt mal ganz ketzerisch, obwohl ich die Antwort kenne.
Hätte ich vorhin anders erzählt, gell? Hätte ich es ja in die Shownotes geschrieben. Neues Auto, nicht Update, neues Auto.
Du hast, genau, du hast nur gesagt, es gibt neue Neuigkeiten, aber du klangst nicht so, als ob es da ist.
Ja, genau. Vor zwei Tagen ruft der Verkäufer, der sich wirklich bemüht. Ich weiß gar nicht, wie
das erzählt. Mach doch nochmal ganz kurz so ein Recap für die Leute, die jetzt nicht genau wissen, was passiert ist. So drei Sätze.
Genau. Unser altes Auto ist kaputt gegangen und wir haben uns dann entschieden, ein neues zu kaufen. Haben uns bei einem Händler hier, wir haben kein Elektroauto gekauft, wir haben einen gebrauchten Touran gekauft. Bei einem Händler hier relativ um die Ecke. Und als er uns das Auto vorgestellt hat, hat er gesagt, hier, da der Brief ist im Moment nicht da, der Fahrzeugbrief, aber der ist aufgeboten. Ich glaube, so heißt das. Und
was bedeutet das?
Dass sie neu machen.
Aufgeboten?
Dass sie neu
machen. Ach so.
Da muss, glaube ich, irgendjemand einstattlich erklären, ich habe den nicht mehr und ich finde den auch nicht mehr. Den gibt's nicht mehr. Und ich meine, das habe ich auch schon mal machen müssen.
Ich war kurz davor, aber ich habe ihn dann noch gefunden.
Sekt. Und dann wird halt dieser neue Brief erstellt und das dauert halt ein paar Wochen. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, wäre cool, wenn es schnell geht, aber ist dann so. Und dann habe ich immer wieder den Händler, wir haben auch brav, wie wir ja sind, gleich bezahlt das Auto, was im Nachhinein vielleicht nicht so klug war, aber wir sind halt davon ausgegangen, ja, das dauert jetzt, also die haben den vor drei Wochen oder zwei Wochen bestellt. Dann dauert es jetzt vielleicht nochmal ein, zwei Wochen. Dann können wir in der nächsten Woche bezahlen, weil dann Ende der Woche oder so müsste es ja dann auch da sein. Wäre ja blöd, wenn es am Schluss daran hängt, dass wir nicht überwiesen haben. Und bis so eine Bank, dass man überwiesen hat, die drei Überweisungen, die man ja mittlerweile braucht, um irgendwie ein Auto zu bezahlen, online.
Echt, ist das so? Ich weiß das gar nicht.
Ja, jedenfalls bei der Bank, wo wir sind.
Hast du ein Höchstlimit für eine Überweisung?
Ja, genau. Ja, aber man kann halt am Tag, also man kann halt mehrere am Tag machen, was halt auch irgendwie Quatsch ist.
Okay.
Aber gut.
Ich kannte das nur von Geldautomaten, aber ich habe es auch, glaube ich, lange nicht probiert, sowas zu tun.
Ja. Und ja, dann, jetzt habe ich mich selber verloren. Genau, haben wir dann gefragt, ja so, wie sieht's denn aus? Ja, ist man noch nicht da, blöd. Dann waren wir ja vor zwei Wochen unterwegs, ich weiß nicht, hatte ich das hier in der Sendung auch erzählt? Da haben wir einen Leihwagen von denen gekriegt, kostenlos.
Nee, das hast du, glaube ich, nur als wir uns getroffen haben, ja.
Genau, haben wir einen Tiguan gehabt übers Wochenende.
Ich dachte, ein T-Cross.
Nee, ja, er hat irgendwie, die eine Verkäuferin hat uns einen T-Cross angeboten und er hat uns dann einen Tiguan gegeben. Ist mir auch egal. Ist
ja nochmal aufgewertet worden.
Ja, und der war auch richtig modern mit allen möglichen Sonderfeaturen. Macht Spaß. Ich habe jetzt auch ein bisschen Angst, wie ich jetzt immer die coolen Autos fahre von denen und dann kommt mein 4 Jahre alter und hat irgendwelche Sonderfunktionen nicht, an die ich mich schon gewöhnt habe. Naja, jedenfalls hat er mich diese Woche angerufen und gemeint so, Herr Giesbert, ich habe jetzt einen sehr unangenehmen Anruf zu Ihnen zu machen. Ich so, okay, unser Auto ist vermutlich nicht da. Nee. Also, wir haben nochmal mit der VW-Bank gesprochen und mit denen und irgendwie hat keiner diesen Brief aufgeboten. So, ach, das ist ja blöd. Ja, also wir haben das jetzt gemacht. Ich so, ja, wie lange dauert das? Ja, ist halt auch kurz vor Weihnachten. Ich so, ja, aber wir müssen an Weihnachten zum Beispiel Verwandte besuchen und Sie können sich vorstellen, zwei kleine Kinder in einem Ab, nicht cool. Ja, okay, ich guck mal, was ich da mache. Ich rede mal mit meinem Verkaufsleiter. Also der hängt sich wirklich rein. Also der hat uns das eine Fahrzeug schon besorgt und so. Und hat dann mich irgendwie eine Stunde oder zwei später angerufen und hat gemeint, okay, Sie kriegen die Woche noch ein Auto von mir und das können Sie einfach fahren, bis Sie Ihr anderes Auto haben. Und ich habe ihm gesagt, wir brauchen ein großes, weil, ja, es ist halt, also in der kleinen Schüssel zu fahren, wir haben den halt für was ganz anderes gekauft. Wir haben den für Kurzstrecken zur Kita mit einem Kind gekauft. Und dafür ist der super. Ja, verbraucht nichts.
Fährt magisch.
Gas kostet nichts und ist wirklich super. Also nicht nichts, aber ist schon relativ günstig. Und ja, jetzt warte ich auf den Anruf. Das heißt, morgen oder übermorgen wird er mir hoffentlich dann anrufen. Also morgen ist Donnerstag. Donnerstag oder Freitag wird er mich hoffentlich anrufen und dann werde ich vorbeifahren und ein Auto kriegen.
Ein Auto holen, ja.
Was
irgendwas, was irgendwer in die Werkstatt gegeben hat. Irgend so ein anderer Typ, der keine Ahnung hat. dauert noch. Ganz schwierige Reparatur.
Irgendwas, also.
Ja. Nee, das wollen wir mal nicht hoffen. Das wollte ich jetzt auch nicht unterstellen.
Ja, die Vorstellung ist halt schon so lustig.
Fiel mir gerade so ein, dass das lustig wäre, ja. Ich habe gerade mal das Wort aufgeboten, Fahrzeugbrief gegoogelt. Und da ist tatsächlich so der Dings, dass das dann in irgendeinem Amtsblatt veröffentlicht wird, dass der als verloren gemeldet wird, im Verkehrsblatt. Und das Aufbietungsverfahren dauert 14 Tage, steht hier. Also, ich hatte davon auch noch nie gehört. Das ist sehr interessant, was du da berichtest. Ich habe mich das auch immer gefragt, wie das so ist, weil im Nachgang, dass du das erzählt hast, habe ich da sogar mit meiner Frau länger drüber diskutiert und da hat ihr auch gemeint, da muss es doch einen Weg geben, sowas neu ausstellen zu lassen. Was ist denn, wenn einem die Bude abbrennt oder so? Aber gleichzeitig hat dieses Konzept von, ich habe den Brief nicht, der liegt bei der Bank, weil Auto finanziert oder so. Mhm. Die Tatsache, dass ich den Brief nicht habe, das hat ja Gründe, ne? Wenn man so, wenn jemand klar, anders den Brief hat, ich habe das Auto, ich kann es nicht verkaufen, das ich bin zwar der Besitzer, aber nicht der Eigentümer. Und so, das hat ja alles seinen Grund so. Und wenn dann jeder hingehen könnte und könnte einfach sagen, nee, habe ich nicht, brauche ich neu, und die würden einfach einen neuen ausstellen, dann würde das ja alles ad absurdum geführt werden. Insofern muss dieses Verfahren natürlich irgendwie möglichst komplex und mit ganz vielen Checks and Balances sein. Ja. Und ich hab mich immer gefragt, wie das funktioniert, aber es ist, ja.
Ja, so, und wenn es halt keiner schön, macht, dauert es halt ein bisschen. Ja.
Das ist aber auch so ein bisschen Fail, ne, dass die da so.
Ja, das ist, es war eben auch, also der ist halt wirklich, also man kann ja über Autoverkäufer sagen, vieles nicht auch Gutes sagen und angeblich stimmt ja auch einiges, also ohne jetzt unter den Bus werfen zu wollen, den ganzen Berufs Zweig.
Muss sie nicht drunter werfen, das reicht, wenn sie davor schauen.
Ja. ja, man hat ja schon eher das Gefühl, dass das eventuell manchmal ein bisschen Schwätzer sind. Und da wir ja jetzt in letzter Zeit auch das eine oder andere Auto angesehen hatten, ist man auch bei solchen Menschen vorbeigekommen. Und der ist halt wirklich so, der hängt sich richtig rein. Also ich habe wirklich den Eindruck, der hängt sich rein. Natürlich möchte er nicht, dass ich sag, okay, wir machen jetzt eine Rückabwicklung und der muss diesen ganzen Heckmeck wieder rückwärts machen. Das hat er bei dem Auto nämlich schon mal machen müssen. Das Auto war nämlich schon verkauft und dann haben sie gemerkt so, da ist kein Fahrzeugbrief da. Und der Mensch braucht aber am Wochenende das Fahrzeug. Und dann haben die einmal Rückabwicklung gemacht. Und wenn sie jetzt mit uns, also wir könnten ja irgendwann auch sagen so, okay, jetzt ist gut, mach zurück.
Auf der anderen Seite kommt Ihnen eine Rückabwicklung nicht billiger, als dir jetzt ein Auto für undefined Zeitraum zu geben. Also ich meine, die Rückabwicklung, das kostet Ihnen ja nicht viel. Also
keine Ahnung. Er gibt
das Geld zurück und ist ein bisschen Verwaltungsakt und keine Ahnung.
Vielleicht kostet es Ihnen aber dann was, wenn ein Kollege das Auto dann verkauft.
Ja, okay, es kostet Ihnen persönlich seine Provision. Ja, das ist vielleicht so. Das eine ist das Geld der Firma, das andere ist seine private Provision. Meinst du so, ja?
Ich habe keine Ahnung, ich will ihm da auch echt nichts unterstellen. Er wirkt sehr offen und sehr ehrlich und sagt, ich will einfach, dass das Auto vom Hof kommt.
Im Endeffekt ist er vielleicht auch nicht derjenige, der diese Aufbietung hätte machen müssen und insofern
nee, bin ich unschuldig. Auf keinen Fall. Also die haben ja eine Disposition und die haben irgendwie war die VW-Bank damit drin. Das heißt, es war vermutlich sogar ein Leasingfahrzeug. Ist natürlich lustig, wenn dann die VW-Bank, das verliert eventuell sogar.
Ja, das ist natürlich noch besser, ja.
Oder das Fahrzeug ist aus dem Leasing rausgegangen, dann hat der Besitzer quasi das Auto gekriegt und hat es dann irgendwie den Fahrzeugbrief verschlampert. Also,
ja,
wie auch immer das passiert, also stecke ich jetzt nicht drin.
Nee.
Ja, Das ist jedenfalls der Zwischenstand und ich hoffe, oder ich gehe davon aus, ich hoffe, klingt so, als ob ich nicht davon ausgehe. Nee, ich gehe davon aus, dass ich nächste Woche dann berichten kann, mit was für einem Auto wir dann aktuell rumfahren.
Genau. Ja, das ist ja irgendwie ganz nett, ne? Hat man so mal hier eine Woche ein anderes Auto, da eine Woche ein anderes Auto. Wie du schon sagst, wenn es jetzt total geil ist und mit mega Ausstattung und dann kriegst du dann irgendwann deinen 4 Jahre alten mit dem abgegriffenen Schaltknüppel, dann
ich bin ihn ja auch schon gefahren, der ist auch gut und der hat auch nette Sonderausstattung. Aber eben so ein paar, also jetzt der Tiguan, den wir hatten, der hatte diesen ganzen Tempomat und Abstandstempomat und Spurhaltesachen. Doch Spurhalter hatte der, einen sehr eleganten Spurhalteassistenten. Ich hatte ja den Hyundai Ioniq gefahren und der hat so richtig gefühlt ins Lenkrad reingegriffen. Also richtig zackig. Und der Tiguan, der hat so ganz elegant diese Kurve mitgegeben. Also das hat sie kaum gemerkt. Das war, fand ich sehr gut.
Das liest man häufiger, also dass der, wenn der Ioniq 5 noch Probleme hat, dann ist es genau, dass diese Assistenten nicht auf dem Niveau sind, wo sie beispielsweise bei Volkswagen sind.
Ja, und auf der Landstraße kannst du den Assistenten halt nicht anmachen, weil der fährt einfach in den Graben oder auf die Gegenspur oder wo er gerade Bock hat.
Ich habe neulich ein sehr schönes TikTok-Video gesehen, da filmt der Typ vom Rücksitz, vorne auf dem Fahrersitz sitzt niemand und hat irgendwie eine Wasserflasche im Lenkrad, damit diese 30-Sekunden-Erkennung nicht triggert, weil dieses leichte Gewicht, was da so ein bisschen am Lenkrad zieht, das reicht dem zu glauben, dass da eine Hand dran ist. Nicht nach.
Aber er prüft nicht, ob auf dem Sitzgewicht ist, ja? Oh Mann.
Ja, offensichtlich nicht.
Was er prüfen kann, weil er dich ja anmeckert, wenn du dich nicht anschnallst.
Ja gut, das macht er ja über den Gurtschlossdetektor. Aber ja, stimmt.
Da muss halt Gewicht drauf sein. Also ja, hast du schon mal einen schweren Rucksack draufgelegt? Es gibt auch immer
für alle anderen Sitze außer den Fahrersitz. Er müsste theoretisch am Fahrersitz nicht unbedingt so einen Sensor verbauen, weil er davon ausgeht, dass da einer sitzt. Wer soll sonst fahren?
Stimmt, ja.
Also für alle anderen Sitze muss er einen Belegungssensor haben, aber für den Fahrersitz könnte man den theoretisch wegrationalisieren und ich würde mich nicht wundern, wenn die das machen würden. Bei mir im Auto ist tatsächlich ein Belegungssensor drin im Fahrersitz, weil der merkt, in dem Augenblick, wo ich aussteige, siehst du, dass sich Menüpunkte verändern und so. Der weiß, wann ich aufstehe. Und das beißt mich immer dann in den Arsch, wenn ich irgendwie ohne angegurtet zu sein, beispielsweise ausparke oder sowas. Oder nochmal umparke oder so. Weißt du, du steigst ein und siehst du hast geparkt, steigst aus, siehst, das ist nicht ganz perfekt, ich mach nochmal.
Das geht schon fast als Kunstparken, also
ja,
über zwei Buchten.
Dann schnallst du dich ja nicht an und dann hast du manchmal diesen Effekt, dann sitzt du drin und hast dich nicht angeschnallt, weil du willst ja wirklich nur im Grunde 15 Zentimeter zurückfahren. Und da geht's dann so um wenige Zentimeter und du willst auch nicht da noch diese Ecke da hinten mitnehmen oder so, ja, oder das andere Auto rammen. Und das führt dann dazu, dass man manchmal so Sachen macht, dass man sich so ein bisschen hochstützt mit den Beinen, damit man noch besser nach hinten gucken kann oder noch besser nach vorne und ein kleines bisschen den Arsch von der Sitzfläche wegnimmt und sich nur noch so gegen die Rückenlehne drückt, weißt du, um so ein bisschen höher noch so den Hals noch ein bisschen länger zu kriegen und noch ein bisschen besser gucken zu können. Und in dem Augenblick, wo der das merkt, du bist nicht angeschnallt und die Belegung von dem Sitz geht weg, haut er einfach volle Granate die Parkbremse rein, weil er der Meinung ist, keine Ahnung, kein Fahrer mehr da, Notbremse, volle Pulle rein. Und das schockt, kriegt mich jedes Mal so bitter, weil das knallt echt laut. Also, was heißt laut, aber das knallt hart.
Ja,
diese 2 km/h auf null, wenn du das nicht erwartest in dem Augenblick, ist eine ganz schöne Ruck, der durchs Fahrzeug geht. Und dann denke ich mir so, oh Mann, ich will da nur einparken, jetzt lass mich doch mal in Ruhe, du blödes Assistenzsystem. Aber ja, das macht er dann. Das ist immer sehr unterhaltsam.
Und mir also mein Golf, das vorherige Auto, das hat so dieses Auto-Hold gehabt. Und wenn du nicht angeschnallt bist, dann hat es halt nicht funktioniert. Also hat die Handbremse nicht losgemacht. So, und dann viel Spaß beim Losfahren.
Auch schön, ja.
Also.
Ja, Auto-Hold hat meiner auch, aber den Effekt hatte ich jetzt noch nicht beobachtet.
Das kommst du nicht weg. Also da piepst er dich an.
Doch, ich kann ohne angeschnallt zu sein losfahren, das weiß ich definitiv, aber ich habe auch keinen Knopf, um die Handbremse loszumachen. Das macht er bei mir automatisch. Also das Auto holt, es gibt keinen Handbremsknopf irgendwo, weder zum Reinmachen noch zum Rausmachen.
Ja gut, nee, das hat er halt und dann ist es natürlich so, dass er Also du kannst es dann händisch lösen, wenn du eben genau sowas hast, aber er arbeitet automatisch dann nicht mehr mit, weil er sagt, nö, keiner da.
Geh weg. Sehr gut. Naja.
Gut, ich werde berichten, wie es dann weitergeht mit unserem neuen Auto.
Vielleicht hat dein neues Auto ja einen Booster-Knopf für krasse Kapitelmarkenwechsel. ja, ich bin geboostert.
Ha. Hurra!
Ich bin modernisiert worden, könnte man sagen, wie ich das auch getwittert habe. So. Ja, zweimal BioNTech am Anfang und jetzt habe ich Moderna genommen. Beim Urologen. Einfach mal irgendwie zu irgendeinem wahllosen Facharzt gegangen. Meine Frau hat die Termine ausgemacht und hat ganz viel rumtelefoniert und am Ende ist sie bei einem Urologen fündig geworden.
Bist du schon 6 Monate hinter dem?
Nicht ganz. Bei mir sind die 6 Monate wären jetzt in 10 Tagen oder so. Ich bin so bei fünf und über einen halben. Ich weiß nicht mehr genau, aber so die 6 sind fast rum. Und genau, wir haben jetzt einfach angefangen zu, eigentlich wäre uns auch ein Termin recht gewesen, der sozusagen am Termin der 6 Monate oder kurz danach ist. Wir wollten nur nicht ins nächste Jahr geschoben werden. Ich hätte schon gern noch vor Weihnachten die Spritze gehabt. Und meine Frau hatte dann irgendwie diesen Urologen am Telefon, der irgendwie so separate Impftage hat, wo er quasi sein normales Business ruhen lässt und dann einfach nur impft oder zumindest da einen halben Tag oder so nur impft und dann vielleicht den Vormittag nur urologisiert. Und die waren dann am Telefon und haben gesagt so, ja, also wir hätten nur noch eine Dosis BioNTech, würde ihr Mann auch Moderna nehmen? Und ich hatte im Vorhinein gesagt, ich will eigentlich gerne Moderna haben.
Ja,
weil,
ja, warum nicht?
Also ich will einfach die alle Stempelheftchen ins Panini-Buch machen. zumindest jetzt den zweiten. Und hat sie gesagt, nee, natürlich nimmt der Moderna, klar, also bitte her damit. Ja, dann kann er am Donnerstag kommen. So, okay, gut. Mit so einem schnellen Termin hatten wir da gar nicht gerechnet, aber gut. Dann bin ich da hingeeiert und ich hatte zum Glück, irgendwie war ich ein paar Minuten vorher da, stand ich mit einer so einer anderen Frau draußen und wir wussten nicht, wann wir reingehen dürfen, weil wir standen an der Tür dran, nur 3 Personen und die Tür ist geschlossen und du musst klingeln und dann weißt du gar nicht, sind da jetzt schon 3 Personen drin, keine Ahnung, klingelst du, macht keiner auf. War alles so ein bisschen eigenartig, irgendwann waren wir dann drin und dann sind wir sehr schnell geimpft worden. Ich durfte dann meine Einverständniserklärung unterschreiben, nachdem ich geimpft wurde.
Das war auch ein bisschen super.
Bisschen falsch rum. Und das Lustige ist, dann sagen die so, ja, hier können Sie das mal ausfüllen, da hinten sind so Stühle da um die Ecke, da können Sie sich hinsetzen. Ich gehe da um die Ecke, setze mich da hin und fülle das aus und wie gesagt, den Pieks hatte ich schon im Arm, war schon alles wieder passiert und fülle aus und schreibe und schreibe und schreibe. Und da kommt ein anderer Impfarzt, die haben da wohl mehrere gehabt, die das gleichzeitig in mehreren Behandlungszimmern gemacht haben, um da den ganzen Andrang abzuarbeiten. Da kommt ein anderer raus und sagt, Sie können schon reinkommen. Und ich so, nee, ich hab schon. Dann guckt er mich auch so an, so, hä? Was?
Sie füllen das aber jetzt erst
ab. Hier stimmt aber nicht. Aber egal, gut, ich habe das dann ausgefüllt, hab's abgegeben. Und das Lustige war, das war so ein Ärztehaus direkt unten im so 6 Meter um die Ecke, so quasi selbes Haus von der anderen Seite gekommen. War eine Apotheke, da habe ich mir dann direkt meinen digitalen Schnupsi da abgeholt. So dass ich das auch noch direkt mit erledigt hatte. Das war alles so also ein One-Stop-Fits-All-Dings-Bums-Move. Und das Krasse war, wie gesagt, am Anfang stand ich mit dieser anderen Frau und dann sind wir reingekommen und dann war ich da, also wie lange war ich da drin? Keine 10 Minuten oder so in dem ganzen Ding. Ja, also reingekommen, gleich dran gewesen.
Keine 10 Minuten mit Viertelstunde Wartezeit, ob dir irgendwie was passiert. Geil, oder?
Da hat keiner eine Viertelstunde gewartet. Wenn ich das nicht ausgefüllt hätte, wenn ich das dabei gehabt hätte, ausgedruckt, und es direkt abgegeben, hätte die sofort gehen können. Und dann mache ich diese Praxistür wieder auf und gehe wieder raus und ich öffne die Tür und draußen im Flur stehen einfach mal geschlagene 40 Leute oder so in diesem Hausflur drin. Und ich wirklich so, du machst so die Tür auf und alle gucken dich an und so, wo kommen Sie alle her und warum gucken Sie mich alle an? Ich war wirklich froh, dass ich 10 Minuten zu früh einfach zu meinem Termin erschienen bin, weil ich ein bisschen Sorge hatte, dass Frankfurt voller Stau ist. Das war am anderen Ende der Stadt, so im Westteil der Stadt und ich wohne ja im Osten. Und ich wusste einfach nicht, wie ich im Stau so durchkomme und bin deshalb ein bisschen mit Puffer losgefahren und ich kam dann einfach super durch und war dann halt mehr oder weniger die zweite Person, die da geimpft wurde an dem Tag. Und danach hätte es wahrscheinlich 1,5 Stunden gedauert. Keine Ahnung, wenn die alle so schnell abgehandelt haben, dann vielleicht nicht, aber man hätte dann definitiv eine Weile angestanden mit vielen Leuten in diesem Hausflur. Das wäre dann vielleicht nicht so schön gewesen. Haben alle brav Maske getragen, kein Problem. Aber die Leute, die da zur Boosterimpfung kommen, sind ja jetzt auch nicht die Corona-Verweigerer-Crowd. Insofern wäre wahrscheinlich okay gewesen. Aber ich war dann wieder raus und dachte mir so, oh, bin ich der langen Schlange von der Schippe gehüpft. Cool, also war gut gelaufen. Ich habe diesmal einen echt dicken Arm gehabt, muss ich sagen. Bisschen Kopfschmerzen am nächsten Tag und dieses Gefühl, dass man so, ja, so der Corona, der Covid-Arm oder wie der heißt, der Impfarm, dieses Gefühl, dass du da so einen mega großen blauen Fleck hast oder das Gefühl, dass das so ein bisschen geschwollen sei. Und das hatte ich diesmal sehr viel mehr als bei den ersten beiden Impfungen. Es hat auch so fast 3 Tage gehalten. Und am zweiten Tag hatte ich so Kopfweh, das kann aber auch gut und gerne woanders hergekommen sein. Und dann war es wieder okay.
Okay. Ja, bin morgen dran. Mal gucken, wie das wird.
Impfzentrum oder?
Impfzentrum. Nee, wie heißt das denn bei uns in Hofheim? Impfpraxis.
Aha.
Die haben das Impfzentrum noch zugemacht und dann haben sie eine Impfpraxis gehabt und da gehe ich jetzt hin. Ja, ich hatte ursprünglich gesehen, so, ach, mein Hausarzt hat ja noch Termine. Und dann meine Frau, ja, komm, lass mal heute Abend einen Termin machen. Und dann haben wir es an dem Abend nicht geschafft. Und am nächsten Tag reinguckt, kein Termin mehr irgendwie. Nächstes Jahr wieder so.
Fuck, ja.
Okay, blöd. Und dann steht aber auch auf der Seite, schreiben Sie an, weiß ich nicht, Impfen mit Hofheim oder was. Und habe ich gesagt, ja, ich hätte gern für mich und meine Frau. Und dann schreiben sie zurück, sehr geehrte Damen und Herren, Ihr Impftermin ist um dort.
Ja, steht Damen und Herren.
Ja. Mal gucken, ob wir da morgen zusammen hingehen. Die eine ist noch ein bisschen krank. Oder ob ich da morgen alleine hingehe und mal gucken.
Ja. Na dann, lass dich mal aufboostern. Du hast auch 2x BioNTech bekommen.
Genau, ich habe auch 2x BioNTech gekriegt und ja.
Du hast aber keine Ahnung, was du da jetzt morgen bekommen würdest. Oder weißt du das schon?
Nee.
Egal.
Keine Ahnung.
Hauptsache rein.
Ist es echt egal. Also wirklich.
Ja, ja, nee, absolut. Ich hätte auch beides genommen. Ist mir völlig wurscht. Also ich meine, sie boostern ja jetzt eben im Moment nur mit
BioNTech oder Moderna. In dem Fall mit einem mRNA-Stoffstoff, BioNTech oder Moderna.
Ja, genau. Ja,
das ist überall so. Soll bei unter 30-Jährigen nur BioNTech eingesetzt werden. Wenn sie unter 30 sind, dann schreibt bitte nochmal Mail. So. Ja, mir ist es auch. Das funktioniert ja beides. Also
absolut, völlig klar.
Gleich in grün, mein Gott. Ja.
Ja, dann.
Gut.
Sehr schön.
Mal schauen. Ich werde berichten.
Mal schauen.
Ja.
Berichte.
Oh, so viele Sachen, die wir nächste Woche berichten können. Die nächste Kapitelmarke möchte ich vorlesen. Gwn.
Gwn. Gwn. Ich kann berichten. Ich hatte letzte Woche gesagt, dass ich vermute, dass mein Online-Gaming, Cloud-Gaming.
Stimmt, habe ich gehört, ja.
GeForce Now, also kurz GIFN, dafür steht die Abkürzung, dass ich da irgendwie die Vorankündigung bekommen hatte, dass es hieß, ja, wir werden dann am 2. Dezember Ihre Kreditkarte belasten und ich hatte daraus so einfach mal messerscharf geschlossen, dass ich vielleicht ab dem 2. Dezember dann auch spielen kann. Dann ist am 2. Dezember erstmal gar nichts passiert und ich dachte so, der ist ja ein bisschen eigenartig jetzt.
Haben Sie
aber
abgebucht oder?
Ja, das kam dann irgendwie wohl nach irgendeiner anderen Zeitzone, irgendwann dann auf dem Abend, eine E-Mail, dass sie jetzt dann abgebucht haben und dann auch eine E-Mail, dass dieser Account jetzt aktiviert wurde und dann habe ich mich eingeloggt und dann steht da tatsächlich, dass ich jetzt auf diesem, wie auch immer er heißt, Account mit diesen RTX-Grafikkarten da unterwegs bin und dann konnte ich natürlich nicht anders, als mal Cyberpunk nochmal zu starten und da in die Settings zu gehen und dann einfach mal zu gucken, was man da jetzt so einstellen kann. Also zum einen kann ich jetzt auf bis zu 1440er Auflösung stellen, was ziemlich nice. Gut ist, weil mein Monitor ein 1440er in der Höhe ist. Das passt also perfekt. Widescreen, also Ultra-Widescreen, also diesen super breiten Monitor, den ich hier habe, QHD oder wie das heißt, QX irgendwas HD, ich weiß nicht genau. Also 3000 irgendwas mal 1440. Das unterstützen sie nicht, weil sie nur so 16:9 und 16:10er Seitenverhältnisse unterstützen. Damit bin ich jetzt, habe ich schwarze Streifen rechts und links am Rand. Ist aber nicht so schlimm, weil sobald du so geistig in das Spiel reingesaugt worden bist, siehst du die ja auch nicht mehr. Also das nimmt dein Hirn nicht mehr wahr. Dann ist das dann ganz normales 16:10 Bild oder zu 9. Und insofern spiele ich jetzt in 2560 mal 1440 mit allen Details auf Ultra und Raytracing auf, ich glaube auch Ultra oder so, weiß ich nicht genau, Mittel. Also gibt es irgendwie so 3 Stufen und ich glaube, ich bin auf der mittleren oder der hohen. Ich habe die hohe, aber nun, wenn ich nicht auf der hohen sein sollte, dann habe ich die hohe noch nicht ausprobiert. Also vielleicht geht die auch noch ohne Ruckeln. Bisher läuft das absolut mega flüssig. Und das, also wenn man so längere Zeit keinen Gaming-PC hatte und so ein bisschen die aktuelle Entwicklung nur so mal über hier und da mal ein Let's Play, was man auf YouTube gesehen hat, verfolgt hat und es dann zum ersten Mal so richtig wirklich wahrnimmt, wie so Spiele heutzutage aussehen und vor allen Dingen mit Raytracing, das ist halt vollkommen krass. Also du läufst halt da so durch und da ist irgendwie eine Pfütze und in dieser Pfütze spiegelt sich halt einfach mal ganz korrekt die Welt komplett. Also mit diesen Unschärfen von den kleinen Wellen, die so oben auf der Pfütze drauf sind, spiegelt sich das Haus gegenüber mit allen Lampen und so weiter. Und dann läufst du unter einer Lampe durch und merkst halt, wie der Schatten, den du selbst wirfst, mit dem Gehen unter der Lampe durch, so wie der das auch in echt macht, so um dich rum wandert halt so und dann so unter dir durchkommt und dann plötzlich vor dir ist. Und wenn du wieder zurückläufst, dann wird er wieder kürzer und geht hinter dich und so. Und nicht nur ein statischer Schatten, sondern mit bewegten Armen und der Waffe, die du in der Hand hast und allem Scheiß. Wenn du dich mit Leuten unterhältst, die irgendwie in einem schräg beleuchteten, halb dunklen Bar oder so, war ich da in so einer Bar gewesen und habe mit so einer Frau geredet, die bewegt sich dann in irgendeiner Form zu der Lampe oder von der Lampe weg und demzufolge werfen ihre Haare Schatten auf ihre Schulter und Sachen reflektieren in ihrer Brille und so, also vollkommen dazu, wenn man wirklich, für alle Leute, die einen Gaming-PC haben, die werden sich jetzt wahrscheinlich denken, Krüger, was bist du abgehängt, aber wenn man das so eine Weile nicht verfolgt hat, ich war ja früher wirklich Gamer und hab dann irgendwann bin ich auf Mac umgestiegen und dann habe ich so ein bisschen schleifen lassen, ein bisschen Playstation gespielt, aber dann, wenn die Kinder kommen, dann hast du ja auch nicht so unbedingt die Zeit und ich habe dann halt auch keinen Gaming-PC mehr gekauft und dann siehst du das, ja, so wirklich das, wie gesagt, diese Grafikkarte, wenn du sie kaufen wollen würdest, aktuell, der aktuelle Marktpreis, nicht die UVP, sondern der Marktpreis ist so 1500, 1700 Euro sowas, die Größenordnung, 1200, wenn du sie gut kriegst. Und den passenden PC außenrum musst du natürlich auch noch dazu bezahlen, ja, und da werde ich jetzt quasi so reingeworfen ins High-End, und dann schaust du dir das so an und denkst dir, okay, es ist jetzt nicht 4K, aber im Moment flasht mich das so sehr, ich brauche gar kein 4K.
Ja, krass.
Sieht so geil aus und läuft dabei vollkommen flüssig, zumindest für mein Dafürhalten. Klar, stattgegeben, ich habe eine Gigabit-Anbindung und einen ziemlich guten, kurzen Ping. Ich sitze hier in Frankfurt, nicht weit von den Rechenzentren weg. Das sind jetzt natürlich ideale Voraussetzungen für Cloud-Gaming. Also noch besser wäre wahrscheinlich irgendwie eine Glasfaserleitung hast oder so. Die hat vielleicht nochmal einen kürzeren Ping, das weiß ich nicht. Aber das sind schon sehr, sehr gute Voraussetzungen. Das ist vermutlich nicht für jedermann. Und wenn du jetzt irgendwie mit einer 30, 40 Mbit DSL-Leitung irgendwo auf dem Land sitzt, die so ein bisschen flaky ist, dann ist das sicherlich nicht die richtige Wahl, könnte ich mir vorstellen. Bei mir war das jetzt so, ich bin in diesem Client hingegangen und da kannst du so einstellen, wie viel Datenrate er benutzen soll, wie viel Streaming, denn die höchste Einstellung sind 50 Megabit. Und dann drehst du halt alles auf Anschlag, sagst hier 50 Megabit und bitte keine Performance-Optimierungen, sondern bitte alles volle Granate, Quality und läuft trotzdem flüssig und das ist schon geil. Hat jetzt ein Huni gekostet für 6 Monate, also sowas, weiß nicht, das ist dann so 16 Euro im Monat oder sowas, ich habe jetzt nicht genau ausgerechnet.
Ja, muss ich.
Aber den Huni zahlst du halt erstmal so auf einen Schlag, dann hast du ein halbes Jahr. Ob ich dann verlängere oder nicht, weiß ich nicht.
Wie geht das dann weiter? Wieder ein Hunderter für ein halbes Jahr, oder?
Ja, genau, ja, dann geht es einfach so weiter. Genau, wie gesagt, ich habe den Huni jetzt erstmal auf den Tisch gelegt und dann gucke ich mal, was ich in einem halben Jahr darüber denke, ob ich dann die Schnauze voll habe von Cyberpunk und erstmal das wieder beiseite lege. Ich habe jetzt noch ein kostenloses Crisis Remastered dazu geschenkt bekommen. Das war irgendwie der so ein Deal halt. Den haben sie dann irgendwie kurz bevor es losging noch verkündet, dass alle Leute, die das jetzt schon vorbestellt haben, noch ein kostenloses Crisis Remastered geschenkt bekommen. Das Spiel ist schon ein paar Jahre in die Jahre gekommen. Die Remastered Edition ist irgendwie vor einem Jahr oder zwei oder so rausgekommen. Da habe ich auch mal kurz reingespielt. Da sieht man schon, dass diese Crytek Engine zwar geil ist, das sieht auch unfassbar viel besser aus als alles, was ich an Shootern so in meiner vergangenen Shooter-Karriere gespielt habe. Aber gegen Cyberpunk, wenn du das vorher gesehen hast, sieht es dann schon angestaubt aus. Obwohl trotzdem so Wasser und so Sachen schon auch gut sind in der Crytek Engine. Aber es ist halt auch nicht mehr das Neueste. Ich glaube, da Crysis gibt es ja auch mehrere Teile mittlerweile schon und das ist da der erste. Insofern, jetzt stecke ich voll in diesem Cyberpunk-Ding drin. Ich hatte es ja schon so ein bisschen angefangen zu spielen. Ich hatte letzte Woche ja auch berichtet, dass ich da irgendwie mit diesem eine Stunde Limit, was der freie Account hatte, so ein bisschen kollidiert bin. Das ist jetzt auch weg. Jetzt kann ich hier Nächte durchmachen. Das ist jetzt kein Problem mehr.
Ist dir schon passiert?
Nö. Dazu ist es mit zwei Kindern und Arbeit und so. Dann, ich glaube, wenn ich jetzt 20 Jahre jünger wäre, wäre mir das jetzt schon passiert. Man ist dann doch ein bisschen gesetzter und hat sich ein bisschen besser im Griff und geht dann ins Bett, wenn es dann nochmal so weit ist. Aber zumindest kann ich so eine Mission dann halt zu Ende spielen und am Ende sauber speichern und dann wird da nicht irgendwo in der Mitte rausgeworfen, nur weil das Ding jetzt der Meinung ist, der Timer ist abgelaufen und ich denke mir, Viertelstunde bräuchte ich noch, dann wäre die Mission fertig. Die Viertelstunde hast du dann halt. Ja. Aber da fängst du halt keine neue mehr an. Dazu bin ich dann doch schon alt genug.
Ja. Vielleicht gucke ich mir doch nochmal an, zumindest mal die kostenlose Variante.
Ja, das, genau. Ich muss hier gerade mal gucken, was. Da gibt's noch einen mittleren Tarif.
Ja, habe ich auch gesehen.
Der kostet ein bisschen weniger. Der reicht wahrscheinlich auch, um schon ganz ordentlich spielen zu können. Warte mal, was kostet der?
50 für 6.
50, genau. Ja. 50 für 6 Monate, also die Hälfte. Du kannst ihn auch auf einen Monat buchen, dann kostet er einen 10er im Monat. Da machst du wahrscheinlich mit dem 6-Monats-Ding einen besseren Schnitt.
Ja, ich will es mir mal überhaupt angucken, wie das hier, weißt du, ob meine Ping gerade überhaupt irgendwo in der Nähe von dem ist, wie es funktioniert und
Du hast ja sicher in deinem Steam irgendwelche Spiele drin, oder? Im Zweifel irgendwie ein Half-Life oder ein Portal oder sowas.
Ja, ja.
Dann kannst du ja auf jeden Fall mal testen.
Ja, die müssten ja fast noch auf den Rechner hier laufen. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Aber waren da nicht auch irgendwelche Spiele dabei?
Ja, es gibt ja auf jeden Fall auf Steam und auf Epic, im Epic Store gibt es ja auch ganz viele kostenlose Spiele. Und im Zweifel sowas wie Fortnite oder so, diese ganzen Free-to-Play-Dinger, die sind ja auch mit halbwegs aktuellen Grafik-Opulenzen ausgestattet und wollen dir halt das Geld anders aus der Tasche ziehen, aber nur um mal zu gucken, ob es läuft und wie sich so anfühlt und so, musst du ja da erstmal nichts bezahlen, da kannst du ja einfach reinsteigen.
Ja, genau.
Ist halt so ein bisschen in Fortnite unterwegs. Ja, das kann man machen.
Sehr schön. Klackerst du da hin mit einer neuen Tastatur?
Ganz, ganz unabgesprochen klackere ich hier mal ein bisschen
mit einer neuen Tastatur. Hätte fast gepasst, also.
Hätte fast wäre das eine gute Überleitung gewesen.
Ja.
Ja, ich musste sehr, sehr, sehr lachen, als ich die aktuelle Bits und so gehört habe.
Ich musste zumindest lachen, als wir uns eben verbunden haben und plötzlich im Hintergrund riesige Lärmtiraden macht.
Ja, als neu gefundener Gamer braucht man natürlich eine krasse Gaming-Tastatur. Nee, warum? Ganz unabhängig davon, weiß ich nicht. Habe ich auch nicht deshalb gekauft. Irgendwie dieses Thema, diese neuen Hipster-Tastaturen, mechanische Keyboards, hört man ja jetzt immer wieder von irgendwelchen Podcastern von allen Seiten und auch so amerikanische Podcasts und so. Ich habe es immer wieder gehört, dieses Thema, und habe dann jetzt irgendwie gedacht, eigentlich ist so eine Tastatur, ich meine, ich sitze hier den ganzen Tag in meinem Homeoffice, ich habe mir irgendwann vor einer Weile mal eine neue Maus gekauft, eine Logitech MX Master 3 und habe mir diesen neuen Monitor geholt, habe mir so einen komischen Ständer hier geholt und die Tastatur war halt immer noch diese alte irgendeine alte Sherry-Tastatur. Und dann habe ich irgendwann, fing so dieser Gedanke an, so ein bisschen zu gären, dass ich dachte, so, vielleicht solltest du dir auch mal eine neue Tastatur holen, irgendwas Schickes, Schönes. Und dann fängst du natürlich an zu gucken in diese Richtung mechanische Tastaturen und dann sind die immer alle so Gaming gebrandet und dann muss es immer leuchten und alles RGB und alles bunt und die schnellsten, krassesten Switches musst du haben, die irgendwie super schnell auslösen und du musst die nur angucken oder schief anhusten, dann haben sie schon gedrückt. Und das wollte ich ja gar nicht. Also mein Hauptanwendungszweck ist ja Programmieren. Ich will ja darauf tippen. Und trotzdem fand ich die Idee ganz nice, so vielleicht mal so eine mechanische Tastatur wieder zu haben, weil ich habe im Keller irgendwo noch eine von diesen ganz alten IBM-Tastaturen. Ich weiß gerade nicht, wie die heißen. Die haben so eine Nummer oder so. Schön mit PS2-Anschluss. Und die macht ja so unfassbar clicky Geräusche und ist sehr, sehr laut. Und ich habe die
Ultra, immer, ja, so eine hat mir früher auch.
Ja, ich hab ein oder zwei habe ich davon noch im Keller. Das sind wahrscheinlich Sammlerstücke heutzutage. Und ich habe die auch irgendwie in warmer, wohliger Erinnerung. Ich mochte diese Tastatur damals, aber ich habe jetzt auch nicht irgendwie den jetzt Muße gehabt, irgendwie mir einen PS2 zu USB-Adapter zu besorgen und die dann hier zu benutzen und dann ohne Windows-Taste und so. Ist ja dann doch vielleicht alles ein bisschen anstrengend. Man hat sich ja dann doch daran gewöhnt, dass man da auch Tastenkombination mit der Windows-Taste irgendwie in seinem Repertoire drin hat.
Ja, klar.
Und naja, dann hatte ich jetzt mich da mal so umgeguckt und dann fängst du so an und die aktuelle Folge Bits und so, Bastian Schlingel-Wölfle redet darüber, wie er in dieses Rabbit Hole reingefallen ist und das Lustige war, ich war halt gerade aus diesem Rabbit Hole wieder rausgekommen, hatte mir meine Tastatur gekauft, hier auf dem Tisch angeschlossen und sie so 3-4 Tage benutzt oder so und dann kommt diese Sendung, wo er das erzählt, dass er eine Keychron P3 sich besorgt hat und nicht so ganz glücklich ist, möchte ich mal nicht spoilern, aber ihr könnt ja mal selber reinhören. Ich bin da anders rausgekommen, ich habe jetzt keine Keychron, ich habe geguckt, die gibt's nur mit sinnvoll zu kaufen gibt's die nur mit amerikanischer Belegung. Ja,
mit dem QWERTY.
Ja, wenn du eine deutsche Belegung haben willst, er hat wohl die deutsche, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Er hat die sich ja vom Hersteller so als Teststellung schicken lassen. Da hat man dann vielleicht nochmal andere Möglichkeiten, aber alles, was ich hätte auch die P1, die K1 oder P1, keine Ahnung, wie diese andere heißt. Er hat die Dreier, hätte die Einser haben wollen. Und die mit Deutsch war irgendwie ausverkauft und nicht zu haben. Und man liest dann auch hin und wieder Sachen, dass sie nicht so mega geil verarbeitet seien, wenn du irgendwie Probleme hast. Also irgendwie, irgendwas habe ich viele Sachen gelesen, wo ich dann dachte, nee, okay, ich lasse mal die Finger von diesem Keychron-Zeug. Und habe dann lange weiter recherchiert, was es alles gibt. Und manche Tastaturen hatte ich gefunden, die ich total geil fand, aber die gab es gar nicht in deutschem Layout. Fällt dann für mich auch raus, weil ich schreibe, seit ich Computer habe, auf deutschem Layout. Also ich steige jetzt nicht mehr um, dazu bin ich mittlerweile auch zu alt. Und am Ende bin ich jetzt bei Rocket gelandet, ist ein deutscher Hersteller, glaube ich, und ich wollte so eine Low-Profile-Version haben, also eine mit nicht allzu hohen Tasten, wenn man so vom MacBook kommt und von der Apple-Tastatur und auch meine alte Sherry-Tastatur war eine mit sehr wenig Tastenhub, wollte ich jetzt nicht auf so eine mechanische Tastatur gehen, die so einen ultra krassen Tastenhub wie diese alten IBM-Tastaturen
Rocket hat. Oder Rocket, ich habe Rocket eingegeben. Also Rakete.
Ja, nee, aber du hast ja gefunden.
Autokorrektur, also hier
Google.
Google Auto. Ach ja, ja, korrigiert's.
Genau. Also ich habe eine Rocket, wie heißt die? Amio 120 oder so ähnlich.
Was? Saturn?
Irgendwas mit 120 oder 121 oder so.
Pyro, ich kann sie gerne verlinken. Vulkan.
Horde. Vulkan, ja, genau die.
Vulkan 121.
Ja, die ist es. Schick. Die gibt's als Full Size oder als TKL, also ohne Nummernblock. Ich habe sie mit Nummernblock, weil ich schon öfter mal Zahlen tippe. Und ja, also wenn man so Datenbank-IDs und so ein Kram tippen muss, dann hat man schon irgendwie manchmal so 4-5-stellige Zahlen. Und da bin ich einfach schneller, wenn ich die Hand drüber lege und das Ding schnell reinhacke, als wenn ich da oben so hin und her in der Leiste da so rechts, links wandere.
Ja.
Und schicker ist natürlich schon so eine kurze, aber ich glaube, ich brauche das Fulltime.
Da muss man dann wieder entscheiden, was linear und tactile.
Richtig, das ist genau der Punkt. Diese Switches, ja, für die Gamer ist ja immer wichtig, dass es total schnell auslöst und dass es irgendwie, weiß ich nicht, keine wann sozusagen, wie viel Weg sozusagen die Taste macht, bevor der Klick ausgelöst wird und wie viel Weg die Taste danach noch macht, bevor sie unten anschlägt. Also die Frage, wo sozusagen in diesem Druckweg von der Taste der Moment ist, wo sie dann sagt, okay, ich bin gedrückt worden. Und wie viel Gewicht man da drauf drücken muss, um das auszulösen. Und die Frage, ob da ein Klick drin ist in dieser Taste. Also sprich, ob du einen Druckpunkt spürst, an dem es ein bisschen schwerer geht und der dann irgendwann so wie so eine Losbrechkraft hat, also so eine Kraft, die du überschreiten musst und dann macht's klack und dann dahinter geht's dann leichter, weißt du, dann bricht die Taste so durch und knallt dann bis unten rein und vorher merkst du aber diesen Druckpunkt sehr deutlich und da gibt's quasi das ganze Spektrum und dafür gibt's dann diese ganzen unterschiedlichen Keys oder Switches und da die haben dann in der Regel so Farben, das ist dann auch teilweise so ein bisschen, also der Klassiker ist so der Cherry MX, das ist so der Marktführer-Switch da und den gibt's halt in Rot und in Braun und in weiß ich nicht, in Gelb und in Blau, in, weiß ich nicht, was habe ich noch gesagt? Egal, also die berühmtesten sind so der Blaue, der ist enorm clicky, das andere Extrem ist der Rote, der ist linear, das heißt, der hat gar keinen Druckpunkt, sondern der geht einfach, wenn du deinen Finger drauflegst und mit je mehr Kraft du gibst, umso weiter drückst du ihn rein, also wie gegen so eine Feder, aber er geht immer weiter runter, er hat keinen so einen Punkt, wo du den Klick spürst, sondern das ist linear einfach. Und der Blaue hat so einen richtig harten Klick und der Braune sitzt so in der Mitte dazwischen und dann gibt's noch Weiße und Gelbe und keine Ahnung was und andere Hersteller, Gatorons und irgendwelche Spezialdinger von Razer und eben auch diese Switches von Rocket sind auch Eigenentwicklung, glaube ich. Genau, und es ist die Frage, was willst du da haben? Und es ist super schwer zu entscheiden, wenn du es nicht anfährst. Also das,
könntest du da jetzt auch die Cherry oder wie die heißen Dinger reinbasteln, oder?
Ich glaube bei meiner nicht. Also ich kann die Kappen austauschen, die Keycaps kann ich runter machen und austauschen. Manche Leute wechseln auch die Switches aus und löten dann wie die Irren. Das geht sicherlich vielleicht irgendwie, aber für mein Anwenderverständnis sind die da jetzt drin und das ist jetzt so.
Okay.
Weiß ich nicht. Ich glaube, Leute modden diese Tastaturen schon, aber ich glaube, es ist jetzt hier an der Stelle nicht so gedacht, dass der User das jetzt sofort machen soll. Es gibt so diese optischen Switches, die funktionieren dann irgendwie mit so Lichtbarrieren, keine Ahnung genau, wie das funktioniert. Also da ist dann kein elektrischer Kontakt, sondern ein Lichtkontakt. Und bei denen ist es dann in der Regel einfacher, den auszutauschen, weil natürlich nichts gelötet werden muss in irgendeiner Form, weil der Detektor sitzt wahrscheinlich unten auf dem Board. Ja, also was ich sagen will, ist, ausprobieren ist an der Stelle echt wichtig. Und ich bin persönlich jetzt einfach mal in so einen Saturn reingegangen, ziemlich genau nach meiner Impfung, weil da war ich irgendwie da in der Gegend oder bin ich da reinmarschiert. Und tagsüber...
Haben die so Sachen da?
Habe ich mich auch gefragt, weil ich auch schon seit Pandemiebeginn, glaube ich, und noch viel länger in keinem Saturn mehr war. Aber haben sie tatsächlich. Also Gaming-Keyboards sind a thing in heutigen Elektromärkten.
Oh, cool.
Ich hatte jetzt nicht damit gerechnet, dass ich jetzt genau die Tastaturen vorfinde, die ich mir sozusagen online so in die engere Wahl genommen hatte. Aber was du auf jeden Fall finden wirst, ist irgendwelche Gaming-Tastaturen mit MX Cherry Red und welche mit Browns und vielleicht noch auch welche irgendwo mit Blue. Und auch von Logitech gibt's eine so eine Low-Profile-Tastatur, die G815 oder 915, je nachdem, ob sie wireless sein soll oder nicht. Die hätte ich auch noch irgendwie im engeren Sinn und Logitech-Produkte sind natürlich eigentlich immer gut vertreten in so Saturn- und Mediamärkten. Die findest du also auch dort und tatsächlich war diese Rocket, die ich mir online auch angeguckt hatte und die ich in die engere Wahl gezogen hatte, gab es auch dort in diesem Mediamarkt. Und dann hatte ich wirklich, da war auch keine alte Sau, also es war jetzt auch pandemisch irgendwie total geil, weil da war halt kein Mensch in dieser Abteilung. Und dann habe ich da also wirklich so eine halbe Stunde fast auf Tastaturen rumgeklickt und habe mir irgendwie so meinen Standardsatz im Kopf, den ich irgendwie so zum Tippen immer vor meinem geistigen Auge so, von meinem geistigen, in meine Finger so rein, Finger auf die Tastatur gelegt und einfach mal so diesen kompletten Satz geschrieben. Und man fühlt ja, ob man sich vertippt, ne? Du brauchst ja da gar nicht unbedingt den Monitor dazu. Du weißt ja, du weißt ja sofort, ob du dich vertippt hast oder nicht.
Ja.
Und da habe ich den einfach so mit all diesen Tastaturen mal getippt. Und dann merkte ich schon recht schnell, diese MX Red Dinger, die mögen fürs Zocken geil sein, aber fürs Tippen finde ich die falsch. Und das ist meine Vermutung, was dem Basti vielleicht da mit seinem Versuch das Genick gebrochen hat. Obwohl er hat gesagt, er hat die Browns drin. Dann ziehe ich das zurück. Gut, dann weiß ich es nicht. Jetzt fällt mir gerade ein, dass er, glaube ich, gesagt hat, dass er Browns drin hat. Browns sind lineare Knöpfe. Die sind so auf dem halben Weg zwischen, die sind Tactile-Knöpfe, die sind so auf dem halben Weg zwischen ultra-clicky und komplett linear. Die haben diesen Druckpunkt, aber der ist deutlich schwächer als bei einem blauen. Und ja, wie gesagt, es gibt noch Dutzend, hundert andere Sorten von Switches, die man natürlich nicht komplett alle erfahren kann, wenn man da jetzt mal so durch den Mediamarkt geht und sich da irgendwie so 20 davon anguckt. Was dann immer empfohlen wird, ist, man könne sich auf Amazon solche Key-Switch-Tester bestellen. Das sind so kleine Plastikkästchen, wo 9, also 3x3, so 9 Switches drin sind. Jeder ist ein anderer und auf jedem ist eine Keycap drauf. Da ist keine Elektronik dran, da ist kein Kabel dran. Damit kannst du nichts tippen. Aber du kannst dir das auf die Tastatur, auf den Tisch vor dir legen und kannst halt auf 9 verschiedenen Knöpfen abwechselnd rumdrücken, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie sich das anfühlt. Aber ich finde, es ist was anderes, als seine Hände auf eine komplette Tastatur zu legen und einfach mal, auch wenn sie nicht angeschlossen ist, einfach mal einen kompletten Satz zu schreiben oder zwei oder drei.
Ja, klar, auf jeden Fall.
Und ein Gefühl dafür zu kriegen, finde ich das Tippgefühl geil oder finde ich es nicht geil. Klar, du sitzt dann immer noch nicht an der richtigen Höhe Schreibtisch, sondern du hältst da deine Hände in irgendein Regal und wenn die eine Tastatur weiter oben ist und die andere weiter unten, weil das Regal halt so aufgebaut ist, dann schreibst du da auch mal in völlig absurden Höhen und mit falschen Handwinkeln und so, aber trotzdem, du kriegst ein Gefühl dafür, was sich da wie tippt. Und da bin ich relativ schnell dahin gekommen, dass ich mir dachte, okay, ich bin auch so in der Mitte, so diese Tactile, die Browns, die finde ich okay. Red, das Lineare mit dem ganz kurzen Auslösevorlauf und diesem etwas weichen Gefühl, wo ich nicht weiß, wann sie gedrückt ist und wann nicht, mag fürs Zocken geil sein, finde ich fürs Tippen, glaube ich, für mich falsch. Und die ultraklickigen blauen, das war mir auch vor allen Dingen zu laut. Und bei den braunen dachte ich so im Saturn, aber das täuscht ja auch immer, wenn man da einen Fernseher kauft und im Saturn sieht er klein aus und man stellt ihn an die eigene Wohnung und er nimmt einfach eine komplette Wand weg.
Ja, klar.
Oder so der typische Effekt, wenn du so ein Sofa kaufst oder so im Möbelmarkt mit diesen riesigen Räumen, denkst du, das passt bei uns doch rein, oder? Und dann ist das zu Hause so ein raumgreifendes Riesending. Da dachte ich auch, die Browns, die sind doch noch leise, das geht doch. Und hier ist ja heute auch keiner. Es ist ja jetzt hier nicht so laut. Natürlich läuft irgendwo oben Musik und natürlich hat der Raum viel, die Wände sind einfach viel weiter weg. Da reflektiert ja nirgends was. Hm. Dann habe ich die hier zu Hause ausgepackt und habe mal so losgetippt und dann habe ich auch gedacht, so, okay, es ist doch laut. Es ist einfach mechanische Tastaturen machen Krach. Ich will gar nicht wissen, wie sich die blauen hier anhören würden. Aber es macht Freude. Es macht sehr viel Freude.
Hast du die jetzt, irgendwie habe ich Sekunden nicht aufgepasst, hast du die im Mediamarkt gleich gekauft oder im Saturn?
Ja, ich habe sie dann, genau, dadurch, dass sie dann da hatten, habe ich sie dann einfach gleich mitgenommen. Genau, da habe ich dann
ja, nicht lange gekauft. Ja,
genau.
Genau. Ja, ich habe sie ja auch zumindest gehört und auch schon in der Vorbesprechung und ich finde auch, die machen schon Lärm, aber ja. Ich überlege ja auch die ganze Zeit schon irgendwie, ob ich nicht doch hier unten mal eine neue, weil also hier ist an dem Mac ist halt eine Apple-Tastatur, aber so ein paar Tasten funktionieren nicht mehr richtig. Unter anderem die Leertaste. Und das ist halt nervig, wenn du dann wenn die Leertaste nicht funktioniert, du kannst ja nicht irgendwie mit Command-Pfeiltasten springst du ja zu den Enden von den Wörtern, aber du musst halt mitten reinspringen und da kommt man nicht schnell hin und das ist fürchterlich.
Ja, kann ich. Ja, nee. An meiner Apple-Tastatur, meiner externen, funktioniert auch, ich glaube, das C oder das M oder so, irgendwas in der unteren Reihe, funktioniert auch mit so seltenen Aussetzern. So mal geht's nicht, meistens geht's, aber mal dann doch nicht. Und Ja, das nervt auch. Zum Glück bei der externen Tastatur und nicht bei der im Laptop, das wäre noch schlimmer.
Was die externe, mein, da bei meinem Arbeitscomputer, wenn der kalt ist, funktioniert es B nicht.
Ist auch geil.
Seit dürfen das meine Arbeitspasswörter halt kein B mehr haben, weil das du das Erste, was du morgens machst.
Er ist noch nicht ganz wach, ich darf ihm nicht, noch kein B antun.
Genau, kein B.
Es ist natürlich auch fies. Ja, denn
stimmt, wenn du das irgendwie. Das war auch bei uns so, jedenfalls am Anfang, als wir die neu gekriegt haben, als wir es noch nicht richtig gemacht haben, dass du dieses Gerätepasswort, um die Festplatte zu entschlüsseln und so, dass
ja.
das eingeben musstest, bevor, also noch mit aufgeklappten Rechner und nicht mit angestöpselter Tastatur. Also nicht in der Dockingstation quasi.
Okay.
Und ne, dann machst du einen Rechner auf und irgendwie, weiß nicht, irgendwann hatte ich mal ein Passwort mit B und dann stehst du da so, ja. Blöd.
Bitter. B wie bitter. Neue Passwortrichtlinie bei euch im Unternehmen. Demnächst mindestens 8 Zeichen, mindestens ein 10, Großschreibung.
10.
Okay, 10 Zeichen, mindestens ein Großschreibung, Kleinschreibung, Sonderzeichen und mindestens ein B.
Nein! Nein!
Ja. Das könnte dich ereilen.
Ja, gut, dann musst du ihn halt morgens einmal kurz in die Mikrowelle legen, damit er warm wird.
Ja, gute Idee. Ich überlege gerade, hat mein aktuelles Passwort ein B? Nee, hat's nicht. Oh, jetzt habe ich das verraten. Verdammt. Ja, nee, also neue Tastatur, ziemlich fancy. Man kann so Beleuchtung einstellen. Wirklich alle möglichen, also so das, was Basti auch erzählt hat in der Bits und So-Sendung, so Sachen, wo du drückst eine Taste und dann geht von dieser Taste aus so eine Lichtwelle so über die Tastatur, so entweder die breitet sich so aus, weißt du, so wie so ein, als hättest du da so reingeschlagen und das wäre jetzt die Welle, die im Wasser kommen würde, wenn du da mit der Faust ins Wasser haust, die Welle geht jetzt halt als Licht über die Tastatur von der Stelle ausgehend, wo du gedrückt hast. Ganz, ganz alberner Blödsinn. Stellt man einmal kurz ein, testet's, denkt sich, boah, sieht cool aus, aber wenn ich damit wirklich im Alltag tippen würde und unter mir macht's die ganze Zeit diesen Voodoo, da wirst du ja bescheuert bei. Mhm. Stellst du also gleich wieder aus. Aber,
ich glaube, das sieht cool aus, wenn du das irgendwie filmst oder so. Also, weißt ja. du, wenn du da so ein bisschen tippst und weiß ich nicht, wenn du hier jetzt wieder Twitch programmieren machst und dann die Kamera auf dein Keyboard, also oder dass man das Keyboard so mitsieht und der Raum ist so ein bisschen dunkel, weißt du, nur so ein Spot auf dich und man sieht noch das Keyboard ja, ein bisschen rumwabern und dann hast du so einen Effekt drin, das ist dann cool, aber ja,
sonst.
Ja,
nicht umsonst hat jeder Streamer alles voll mit LED auf seinen an seinen Computern und an seinen Tastaturen und was weiß ich, Mauspads mit LED-Umrandungsleiste, die irgendwie Farbwechsel leuchten, bla. Ich fand's jetzt nur mal angenehm. Ich meine, man kennt ja beleuchtete Tastaturen so aus Laptops, auch wir als Apple-User kennen das ja schon, würde ich mal sagen, einen ganzen Batzen länger, als das jetzt dann auch langsam in die Windows-Rechner Einzug gehalten hat. Bei Lenovo hat man das ja mittlerweile auch. Und wahrscheinlich bei vielen anderen auch. Ich hatte jetzt hier auf dem Desktop meine alte Sherry-Tastatur natürlich nicht. Und das ist jetzt auch schon mal ein so ein Punkt. Ich sitze sehr gerne im Dunkeln. Und jetzt im Winter, wo es so früh dunkel wird, wo du hier ab im Grunde 16:30 mehr oder weniger im Dunkeln sitzt. Ich mache mir ja dann kein Licht an. Dann bist du ja auch anders als ich. Wir hatten das, glaube ich, schon mal thematisiert. Ich sitze dann gerne im Dunkeln und ich mache dann irgendwann, muss ich dann so ein kleines Funzellicht anmachen, damit ich auf meiner Tastatur die Knöpfe noch sehe. Also hin und wieder muss man ja doch mal gucken für irgendein blödes Sonderzeichen und wenn man dann verrutscht ist oder so. Und dann musste ich doch immer ein Licht anmachen. Jetzt kann ich wirklich weiter im Dunkeln sitzen, weil die Tasten selbst leuchten. Und das kannst du dann in der Software auch alles einstellen. Also da kannst du dann wirklich hingehen und sagen, also ich hätte gern die Cursor-Tasten in Feuerrot und irgendwie die F-Tasten oben in Blau und den Nummernblock in einem anderen Blau und meine Escape-Taste in Grün und in, keine Ahnung, und die Buchstaben nochmal anders als die Funktionstasten oder als das Enter oder so. Du kannst jede Taste einzeln umprogrammieren, wie sie leuchten soll und für jede einzelne Taste da eine Farbe. Und da kannst du dir halt irgendwie ein schönes, schlichtes Pattern da drauf, die Dunkelheit, die Helligkeit so weit runtergedreht, dass es nicht blendet. Und dann ist das auch einfach schön anzuschauen und hat auch eine Funktionalität dann noch, wenn ich hier im Dunkeln sitze. Und hört sich lustig an beim Programmieren. Ich mag das Ding.
Ja. Und das aus dem Wohnzimmer rufen sie so, was ist denn da hinten schon wieder los?
Genau.
Mach den Lärm in deiner Höhle aus.
Nee, ich glaube, so weit hört man es nicht. Also die Kinder schlafen hier nebendran und ich habe sie jetzt die letzten Nächte, wo ich ein bisschen Cyberpunk gespielt habe, damit auch nicht aufgeweckt. Also das scheint schon zu gehen.
Naja,
durch eine geschlossene Tür kommt das, glaube ich, nicht durch.
Das klingt
doch so. Wenn ich sie ins Büro mitnehmen würde, wenn das mal wieder irgendwann soweit sein sollte und da mit mehreren Leuten im Büro sitze und auf diesem Ding rumklacker, ich glaube, dann würde es wahrscheinlich Fragezeichen geben den anderen Kollegen. So, meinst du das jetzt ernst?
Nicht dein Ernst.
Aber die bleibt ja jetzt erstmal hier und das ist auch okay so.
Ja.
Genau. Nee, aber wenn du da auch zu solchen Dingern nochmal kommst, dann müssen wir mal Tastaturvergleichstippen beim jeweils anderen machen. Würde mich dann auch interessieren, für was du dich entscheidest.
Ja, wahrscheinlich werde ich auch so was Ähnliches nehmen wie du, weil ich auch keinen Bock auf Umlernen auf amerikanische Tastatur habe. Also ich finde es ja schon schwierig, dass selbst bei der Apple-Tastatur irgendwie die eckigen Klammern nicht mit aufgemalt sind und ich die jedes Mal suchen muss.
Ja, das nervt. Das nervt wirklich, dass die, also generell Sonderzeichen, dass die nicht aufgemalt sind. Es gibt ja manchmal so welche, die du echt selten brauchst. Eckige Klammern brauche ich jetzt als Entwickler noch relativ häufig, aber manchmal gibt es dann irgendwie so, was weiß ich, Tilde oder irgend so, keine Ahnung, Sachen, die man nicht so wahnsinnig oft braucht und dann braucht man sie dann doch mal und dann denkst du dir so, wo ist denn der Scheiß hier auf dieser Taste?
Ja genau, und dann hast du nämlich alle Tasten an und oh nee.
Ja, auch diese hochgestellte 2 und die hochgestellte 3 oder so.
Ja genau.
Das sind so Sachen, die finde ich auf der Mac-Tastatur nie. Da musst du immer irgendwie so eine Bildschirmsoft-Tastatur irgendwas einblenden, um zu gucken, wo der Quatsch sitzt. Dafür sieht es natürlich schlichter und aufgeräumter aus, wenn es nicht aufgedruckt ist. Das ist schon.
Ja, hat die eigentlich auch Apple-Tasten oder gibt es die nur mit Windows-Tasten?
Ob es die auch mit Mac gibt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe jetzt auf jeden Fall eine Windows-Version mit Windows-Taste, weil ich sie ja jetzt am Arbeitsrechner dran kleben habe. Der Haupteinsatzzweck ist ja auf jeden Fall mal das Programmieren tagsüber. Dafür wollte ich ja eine neue Tastatur haben. Die wird dann natürlich auch mal umgestöpselt und hier irgendwie zum Zocken verwendet und so, aber mein Haupteinsatzzweck war, ich wollte diese 8 Stunden, die ich hier täglich vorm Rechner sitze, dafür wollte ich eine neue Tastatur. Und deshalb Windows.
Nee, also auf der Webseite kann man die nicht zumindest auswählen. Wenn, dann müssten die Tasten im Paket mit dabei gewesen sein.
Nee, sind sie nicht.
Und
da war nichts drin. Sie kommt mit, in der 21er Version kommt sie mit einer Handballenauflage.
Sämtliche Tasten sind konfigurierbar. Ja, gut, toll, danke. Dann kann ich aus einer Windows-Taste irgendwie eine Apfeltaste machen.
Also ich glaube, ein Mac-Rechner kommt schon zurecht, wenn du eine Windows-Tastatur dran steckst, dann funktioniert halt einiges ein kleines bisschen anders. Aber stimmt schon, es wäre schon schöner, wenn es eine. Aber ich würde dann auch nicht jedes Mal umstöpseln, Tastenkappen runterreißen und umklicken wollen.
Nee, für dich so. Nicht, aber wenn ich mir so einen kaufe. Aber ja. Der hier, nee, haben sie nicht.
Nee, ich glaube, die sind da ganz klar auf Gamer ausgerichtet bei Rocket. Das ist, glaube ich, deren Ding.
Okay.
Da musst du wahrscheinlich dann doch tatsächlich woanders hingehen.
Naja, oder ich spare das Geld und kaufe irgendwelche anderen lustigen Sachen dafür.
Ja, genau. Also es ist natürlich,
ich meine,
wenn du guckst.
Ja.
Was machst du?
Nur als Teaser, ich habe am vorvergangenen Wochenende bei meinem Cousin mal die Switch in der Hand haben können. Das macht auch Freude.
Das glaube ich.
Aber ich habe keine. Ob da jetzt noch drin war, kann ich noch nicht sagen. Nee, ich weiß nicht, ich kämpfe mit mir selber gerade und überlege, aber es war schon irgendwie, der hatte auch so Fun-Spiele dabei und es hat halt schon Spaß gemacht.
Beim alten Arbeitgeber, bevor ich gewechselt habe, das ist schon ein paar Jahre her jetzt, da hatte ein Ex-Kollege, hatte auch eine Switch, die hatte der auch mal so mit irgendwie im Büro, dann hatte ich da auch mal ein bisschen mit rumgedaddelt, aber der hatte zu dem Zeitpunkt habe ich da immer nur Mario Kart oder sowas gespielt. Und das ist eh nicht so mein Spiel. Insofern hat es mich da nicht so angeflasht. Aber ich fand das Konzept mit diesen ansteckbaren Controllern da an der Seite, das war schon irgendwie lustig.
Hm. Ja, wir haben dann auf dem Fernsehen Good Job gespielt, wo du irgendwie in so einem Bürogebäude irgendwelche Aufgaben erledigen musst. Und du bist aber irgendwie der Sohn vom Chef und kannst quasi nichts falsch machen. Und im Endeffekt artet es meistens darin aus, irgendwie du musst 9 Projektor von A nach B schleppen und da du den aber nicht irgendwie durch die Tür buxiert kriegst, wandst du irgendwelche Stromkabel in Schleudern um und sprengst erstmal die Wand weg und schiebst ihn dann durch das Loch in der Wand und randalierst halt irgendwie für ein paar hunderttausend Dollar. Und das ist sehr lustig. Wir haben so gelacht. Das ist wirklich ein gutes Spiel. Ja. Good job.
Good job.
Ja. Und am Schluss steht auch immer so, du hast das ganze Stockwerk hast du in Schutt und Asche gelegt. Good job. Du hast 10 Minuten gebraucht. Das ist irgendwie B. Und du hast so viel Schaden gemacht. Und, ja.
I like.
Ja, klingt gut. Theoretisch könnte man es auch ohne Schaden schaffen, aber es ist halt fast unmöglich. Gerade wenn man zu zweit spielt, irgendeiner berührt irgendwas und dann, zack, hast du schon Geldschaden. Ja. Aber weißt du, setzt dann Leute auf den Bürostuhl, ziehst den Büro in diesem Stuhl in die Schleuder und schießt die halt quer über den Flur. So Scherz.
Ja, vor allem, wenn man selber so einen Bürojob hat, dann macht es ja.
Ja, es war wirklich so. Und im Lager mit dem Gabelstapler noch einen Gabelstapler hochheben, wo noch irgendwas oben drauf ist. So ein Scherz. Und dann mit Schwung gegen irgendwas fahren, damit das oben wegfliegt. Und wir haben so gelacht. Und wenn du es dann zu zweit spielst, und mein Cousin hat es natürlich schon öfter gespielt und kommt da viel besser mit zurecht, und ich hatte halt Schwierigkeiten überhaupt zu erkennen, wer ich bin von den beiden Figürchen, und hab dann öfter, glaube ich, mehr kaputt gemacht von dem, was er wieder ganz gemacht hat, und hab irgendwelche Leute, die wir irgendwo hin transportieren sollen, wieder in die andere Richtung geschleppt, und ja, sehr unterhaltsam.
Das heißt, ihr habt Koop gespielt irgendwie?
Das ist ein Koop-Spiel, ja.
Funktioniert das dann mit Splitscreen oder?
Nee, auf einem Bildschirm. Und wenn du zu weit auseinanderläufst, dann ist ein Splitscreen da. Aber normalerweise bleibst du irgendwie schon in der Nähe voneinander, wenn man nicht so unkoordiniert rumläuft wie ich in dem Fall. Und einfach so, okay. Weißt du, plötzlich, warte mal, ich bin der Rechte. Deswegen reagiert er auch gar nicht auf das, was ich mache. Weißt du, wenn du so vermeintlich die richtigen Sachen machst, und auch die Tasten drückst, denkst du so, guck, jetzt habe ich es richtig raus, wie das läuft. Und dann stellst du fest, nee, du hast nur zugeguckt, wie der andere das steuert, und hast auf deinem Joypad da rumgedrückt.
Dein Typ ist die ganze Zeit nur links oben gegen die Wand gelaufen, ja, genau, und du hast es nicht bemerkt.
Genau so war es halt. Ja. Also das war super lustig. Und dann haben wir noch Obra Dinn, ja, so ein Rätselspiel in Schwarz-Weiß. Also wo die Pixel wirklich an oder aus sind.
Okay.
Auch cool. Also sieht mega gut aus. Und du kommst irgendwie auf ein Schiff und da sind irgendwie Leichen, und du kannst mit irgendeinem Gerät die Szene sehen zu dem Moment, wo die Person gestorben ist. Und da sind irgendwie 50 oder 60 Leute drauf, und du musst halt sagen, irgendwie, wer jeder ist. Also musst jeden zuordnen, wie er gestorben ist. Oder ob er noch lebt und quasi was passiert ist. Und da habe ich irgendwie die ersten 10 Minuten oder Viertelstunde gespielt. Gibt's auch für Steam, für einen Rechner, also auch für einen Mac. Das waren so die beiden Sachen, die ich jetzt mal angeguckt habe da auf dem.
Ich sehe gerade Screenshots, das sieht ja wirklich sehr, sehr anders aus.
Ja, und im ersten Moment denkst du auch so, nee, das möchte ich nicht. Und nach 10 Minuten ist es halt, mehr, siehst du es nicht mehr.
Ja.
Das ist echt krass.
Immer so, ne?
Ja, also wirklich gut.
Return of the Obra Dinn. Mit D. Krass, ja. Sieht aber irgendwie wirklich, es hat so einen eigenen Look. Das würde man wahrscheinlich immer sofort wiedererkennen. Ich wüsste nichts auf jeden anderes, Fall. Was so aussieht irgendwie. Ja, krass, cool.
Ja.
Gut, haben wir hier noch so eine kleine Computerspielecke dran gehängt.
Ganz unauffällig, wir wissen leider nicht, wie lang, weil wir zwischendrin irgendwann eine Pause hatten.
Hatten eine kleine Unterbrechung gab's wegen Kindern und so.
Ich möchte nicht sagen Babypause, aber wir haben eine Babypause gemacht.
Genau. Ja, so, dann würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf auf die Sendung. Das war die 707.
Möchtest du noch wissen, was du nächste Woche schaust, oder ist dir das egal?
Ach so, siehst du, da war noch was. Siehst du, das ist immer, wenn man das nicht, da unten sind so durchgestrichene Sachen in unserer Liste. Aber du hast völlig recht. Natürlich möchte ich gerne noch wissen, was du uns für die nächste Woche ins Körbchen legst, Stefan.
Was, ja,
wo muss ich hin? Welche Webseite?
Netflix.
Aha, mal wieder zurück zum großen Flix.
Ja, ich habe zwei zur Auswahl.
Oh Gott, das geht doch immer schief.
Ja, ja? Ich gucke eh beide, weil ich beide sehen will. Aber ich möchte für nächste Woche, wo ich eigentlich sicher war, ich war sicher, dass der Christoph das nimmt, weil das als er das letzte Mal dran war, ist das irgendwie an 3 Tage vorher rausgekommen. Und zwar geht es um Tick, Tick, Boom.
Aha,
bewegend, Musical und Dramen. Musical, Musik. Wo ist es denn jetzt hier? Bewegend. Und ist von Lin-Manuel Miranda.
Wie muss man so aussprechen? Mit Andrew Garfield in der Hauptrolle.
Ja.
Mit dem habe ich ja schon Sachen gesehen, die mir gefallen haben und Sachen, die mir nicht gefallen haben. Aber mir fällt gerade nicht ein, was war. Ja,
Wird gerade mega gehypt und also ich habe es nur mitbekommen, weil Lin-Manuel irgendwie durch alle US-Talkshows gegangen ist und mein YouTube mir das dann anzeigt, weil ich wohl ein paar Sachen schon von dem geguckt habe. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte.
Kurz vor seinem 30. Geburtstag hadert ein vielversprechender Theaterkomponist mit Liebe und Freundschaft und muss ein Meisterwerk erschaffen, bevor es zu spät ist.
Das genau, und das geht dann durch. Um das Musical Rent, glaube ich. Ist er dann, also irgendwie, ja.
Also mir wird es angezeigt mit 98% Übereinstimmung.
Ja, mir auch.
Aber mal schauen, ob das Netflix da an der Stelle recht hat.
Ah ja.
Geht dir das auch oft so, du setzt dich so hin und musst irgendwie in der Arbeit irgendwas programmieren oder so, also jetzt in meinem Fall, oder irgendwas anderes schreiben, ein Dokument oder so, und du musst ein Meisterwerk erschaffen, bevor es zu spät ist.
Nee. Habe ich manchmal, mittags nehme ich mir das vor, wenn ich eine neue Windel mache oder so.
Ja, genau.
Jetzt, die muss besonders schön werden.
Sehr gut. Ja. Willst du noch verraten, was das andere wäre oder bleibt das dein Geheimnis oder wie machen wir das?
Nee, ich würde dazu auch noch Red Notice gucken mit Ryan Gosling und The Rock.
Ja, der wird mir hier direkt darunter angezeigt.
Da habe ich 99% Übereinstimmung.
Ich auch. Und ich glaube nicht.
Ich dachte auch, dass du den vielleicht nimmst. Weil das ist ja schon.
War der letzte Woche schon da? Film.
Ja, der ist schon seit 6 Wochen da oder so.
Echt? Okay.
Ja.
Der ist mir, glaube ich, bisher einfach durchgerutscht.
Einer der größten Starts. Der ist im Moment auf allen Top-Listen obendrauf bei Netflix.
Naja, ich glaube, ich habe sogar PR-Zeugs mit. Also ich folge The Rock bei Instagram und ich glaube...
Ja, der postet doch alle paar Tage davon was.
Herrn Gosling auch, ja. Und da waren irgendwie so Sachen, wo mit Gal Gadot und Ryan Gosling Zeug hin und her gedingst wurde. Aber das war mir nicht irgendwie klar geworden, dass das schon bei uns verfügbar ist. Irgendwie. Ich habe gedacht, ja, es ist irgendwie Film-PR-Quatsch und habe es ignoriert.
Ja, den hättest du mal wählen können für heute.
Den hätte ich mal wählen können. Ja gut, egal. Guck ich auf jeden Fall
auch. Ist auch Genre Actionfilm, Kriminalfilm und Komödie. Also das Gleiche, also ohne Action, was wir jetzt die Woche besprochen haben.
Genau. Da wird sicherlich der ein oder andere Lacher mehr drin sein, wenn da Ryan Gosling durch die Gegend läuft.
Meinst du? Kann mir nicht vorstellen. Allein Teaser, der Trailer ist schon lacherbehaftet. Und die Outtakes sind lustig. Ich habe schon ein paar geguckt.
Sehr gut. Ja. Also, dann schauen wir. Red Notice und Tick, Tick, Boom. Und das war die 707. Und nächste Woche gibt es genau das, was ich gerade gesagt habe. In den Kommentaren könnt ihr euch zu Tastaturen auslassen oder eure Wichtelgeschichten erzählen. Die würde ich gern hören.
Oh ja, oh ja. Das ist schon schön.
Celebrity Hunted. Auch wichtig, glaube ich.
Nein, glaube ich nicht.
Je nachdem.
Ich werde weiter gucken, ich werde berichten. Ich glaube, es ist nicht gut. Es bleibt nicht gut. So rum.
Ich will wenigstens, dass du nochmal berichtest, wer als erstes verhaftet wurde. Also wen sie als erstes einfangen.
Ja, das ist ja ein Spoiler.
Ach so, ja, stimmt. Na, dann sagst du es wenigstens mir.
Ja.
Weil ich werde es nicht gucken. Gut, also, danke fürs Zuhören. Nächste Woche 708 auf diesem Kanal. Jetzt neu, auch bei Spotify.
Echt?
Schiebe ich jetzt hier hinten noch so rein. Link dazu auf unserer Seite. Falls jetzt hier gerade irgendein Hörer oder Hörerin das auf Spotify hört, sneakpod.de ist die Webseite, wo ihr eigentlich hin müsst. Und probiert doch mal so Podcast-Programme aus, die sind toll. Tschüss.
Tschüss.